Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Ministry. Wer Ministry noch nicht kennt, sollte jetzt gut aufpassen, denn Ministry gibt richtig Gas. Hinter dem Unternehmen aus Deutschland stecken Experten aus den unterschiedlichen Bereichen der Sporternährung und Sportwissenschaft. Sie entwickeln Produkte nicht nur nach einer ganz eigenen Philosophie, sondern auch genau die Produkte, die Athletinnen und Athleten wirklich brauchen, um ihre volle Leistung abliefern zu können. Ministry verzichtet bei seinen Produkten, die übrigens alle vegan sind, bewusst auf künstliche Aromen, Süßstoffe und weitere Allergene. Auch Laktose, Gluten und Soja haben in den Ministry-Produkten nichts verloren. Für alle die, die mit Unverträglichkeiten oder einem sensiblen Magen zu tun haben, also sehr gut zu wissen. Profisportlerinnen und Sportler wie zum Beispiel Laura Philipp, Ironman 70.3 Weltmeister Rico Bogen vertrauen ebenso wie Mika Noth und Florian Angert auf die Produkte. Auch die Radsportteams Red Bull Bora Hansgrohe, Tudor Pro Cycling und Ceratizid WNT setzen auf Ministry als Sports Nutrition Partner. Also alles Athleten, die wissen, dass das Beste gerade gut genug ist. Wenn auch du Ministry testen möchtest, weil du auch mehr aus dir herausholen willst, lohnt es sich, mit der Probierbox zu starten. Und jetzt Achtung, mit dem Code JUNKMILES2024 sparst du 20% bei deiner Bestellung. Gehe dazu einfach auf ministry.com, klicke auf Produkte und scrolle etwas runter. Unter den Bundles findest du dann die Probierbox. In der Probierbox findest du 4 Beutel Getränkepulver für den Einsatz vor, während und nach dem Training. Alle Riegel zum Testen sowie eine Zusammenstellung der unterschiedlichen Gels mit und ohne Koffein. Außerdem enthält die Probierbox die 750 Milliliter Trinkflasche. Den Link zum Angebot und alle Informationen findest du wie immer auch unten in den Shownotes dieses Podcasts. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junk Miles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag mit sogar einer richtig taufrischen Ausgabe. Wir zeichnen auf am Mittwoch, also keine 24 Stunden vor Erscheinungsdatum. Und ich habe heute einen neuen Gast zu Gast. Gleichzeitig liebe Grüße an Daniel, der ist heute einmal leider ausgefallen. Aber wie gesagt, nächste Woche ist er wieder dabei. Heute zu Gast bei mir, mein lieber Kollege Jonas. Jonas, moin.
Servus, Servus aus dem Süden hier.
Ja, ich hab's beibehalten, das Servus. Ich hab's gestern gesagt, in irgendeinem norddeutschen Supermarkt habe ich gesagt Moin und dann als zweites Servus. Und habe ich gedacht, jetzt ist alles falsch. So kann man das auf jeden Fall nicht angehen. Jonas, ich glaube nicht, dass ich dich eigentlich noch vorstellen müsste. Weil erstens bist du hier im Podcast schon dreimal, glaube ich, zu Gast gewesen, wenn ich nicht ganz falsch bin. Also ganz am Anfang mal so. Dann haben wir mal letztes Jahr im Oktober einen Podcast gemeinsam aufgezeichnet, als wir in Kailua Kona gesessen haben. Und mit Daniel hast du auch noch schon eine Folge gemacht. Also wer noch nicht genug nach dieser Folge von Jonas hat, der kann sich locker die 3 vorherigen Junk Miles Folgen mit Jonas anhören. Genau, aber trotzdem in 3 Sätzen, also worum es hier heute gehen soll, ist dein absolutes Fachgebiet, nämlich alles, was irgendwie mit Sitzposition und Aerodynamik und Co. zu tun hat. Und jetzt sollst du uns aber heute nicht nur erzählen, ob Aerocarves funktionieren, ja oder nein, sondern du sollst uns auch gerne ein paar Einblicke geben, wie so Tests ablaufen und so weiter. Ich glaube, das ist irgendwas, ich meine, die Leute haben in den letzten Tagen, Wochen, glaube ich, mitgekriegt, dass irgendwie Lionel im Windkanal war. Da gibt's viele, viele coole YouTube-Videos von. Das war ein ganz, auch ehrlich gesagt für mich vor allen Dingen, also für dich ist das ja normal, aber für mich war das durchaus ein interessantes Erlebnis so, wenn ich ehrlich bin. Und da können wir gleich mal drüber quatschen. Vorab habe ich aber eine Frage an dich. Und zwar folgendes. Wo warst du genau heute am 19. Juni vor 10 Jahren?
Boah, 19. Juni vor 10 Jahren.
Ja.
Das ist eine verrückte Frage.
Da denk mal kurz ein bisschen drauf rum.
Ja,
das habe ich mir ehrlich gesagt auch schon gedacht. Aber es ist etwas Brandaktuelles gleich. Wenn ich es dir sage, dann wirst du wissen, warum. Und dann werden auch die Zuhörer da draußen wissen, warum. Und ich habe gedacht, da müssen wir, wenn wir beide schon mal zusammen einen Podcast aufnehmen und hier so ein kleines bisschen auch erzählen dürfen, was wir eigentlich so machen und vielleicht auch seit wann wir das so machen, dann dürfen wir auch mal ein kleines bisschen können wir mal einen Schwank aus unserer Jugend erzählen einfach. Und ein Schwank aus unserer Jugend, den haben wir nämlich vor 10 Jahren gehabt. Jetzt weiter geht's. Ha?
Also, wie sieht's aus? Ich hätte ja fast gedacht, so ein paar Tage später wäre nach deinem Geburtstag gewesen, den du auch mal sehr gerne öffentlich preisgibst, deinen Geburtstag. Dann hätte ich gedacht, so ja, vielleicht haben wir irgendwo Geburtstag gefeiert, aber ey, 19.06.2014.
Genau das Datum.
Also, doch, warte. Waren wir beide nicht in Amerika? Race Across America?
So, jetzt kommen wir der Sache näher.
Aha.
Ich habe einen kleinen Vorsprung, also einen kleinen Wissensvorsprung, aber habe mich gestern ganz kurz mit dem, oder nicht ganz kurz, aber habe mich mal wieder mit dem Race Across America auseinandergesetzt, welches da gerade stattfindet. Und für die, die das vielleicht noch nicht kennen, das, was man da macht, ist einmal von der Westküste an die Ostküste fahren der USA, also mit einem Rad. Es wird ja immer noch bezeichnet als das härteste Radrennen der Welt. Und das Ganze geht, also jetzt, ne, das ist jetzt, ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt, aber so aus meiner Erinnerung heraus, damals waren das knapp 4.800 Kilometer. Das ist immer so, dass sich das durchaus von Jahr zu Jahr ein kleines bisschen unterscheidet, weil die Streckenführung nicht immer exakt genau die gleiche ist, je nachdem, wo in welchen Orten irgendwelche Baustellen und so weiter und so fort stattfinden. Und dann ist das aber was, wo man von Oceanside, dem gemeinen Triathleten bekannt als Ort für den, ja, eines der frühesten 70-3s, die man so im Jahr machen kann, also Kalifornien, rüberfährt bis hin zu nach Annapolis, also so ein kleines Stückchen unterhalb ist es, glaube ich, wenn ich nicht falsch bin, oder oberhalb, nee, unterhalb, glaube ich, von Washington DC. Genau, und genau da sind wir gewesen. Und jetzt mache ich es dir noch ein kleines bisschen präziser. Wenn ich richtig bin, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wenn ich richtig bin, dann ist unser Ram vor 10 Jahren, also Jonas und ich sind da gewesen als quasi Begleitpersonen und Co. Also wir haben die Athleten, oder ich durfte damals die beiden Athleten in unserem Zweierteam coachen und Jonas war auch mit als Begleiter dabei, als Supporter, wie auch immer man das nennen mag. Und wir haben ein Zweierteam supportet, das Heinemann XP-Team. Liebe Grüße an alle, die damals irgendwie dabei waren, und vielleicht hört es ja noch der ein oder andere hier an dieser Stelle oder der ein oder andere, der irgendwen kennt, der damals mit dabei war. Und wir sind in den USA gewesen, der Rennstart, der offiziell ist gewesen, glaube ich am 10.06., wenn ich nicht falsch bin, das war aber der Start der Einzelstarter. Und die Teamstarter sind, glaube ich, 4 Tage später gestartet. Also wenn ich nicht, also wie gesagt, ist alles Erinnerung gerade. Wenn ich nicht falsch bin, sind wir am 14.06. gestartet. Jetzt ist der 19.06. Wir waren also wenn man jetzt wegen mir noch die Zeitzone mit einbeziehen will, ist ja gerade früh morgens der 19.06. Wir waren also so knapp 4,5 Tage unterwegs. Gebraucht haben wir am Ende 6 Tage und 6 Stunden. Also wir waren durchaus, ich würde sagen, wir sind irgendwo in den Appalachen gewesen. So ist mein Tipp, ehrlich
Kann
gesagt.
Kann sein.
Und
du hast auch mehr gesehen als ich, muss ich zugeben. Ich war in der Nachtschicht und war öfters mal im Dunkeln unterwegs.
Und das wollte ich dich nämlich fragen. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Das wollte ich dich noch fragen. Waren wir nicht am Anfang gemeinsam in einer Schicht?
Wir waren am Ende zusammen in einer Schicht, weil sich wie so ein Renngeschehen sich ändert und wie so die Gemüter der Radfahrer sich ändern.
Ah, okay.
Gab es
aber
einen Switch in den Crews und dann waren wir tatsächlich auch doch mal zusammen und ich bin dann auch mal in den Morgenstunden mitgefahren und so. Aber das war wild und beeindruckend.
Ja. Ja. Also vielleicht nochmal, wie gesagt, einfach um die Leute ein bisschen abzuholen, aber beim Ram startet man entweder als Solo-Starter, das ist ja, glaube ich, vielen bekannt hier, Legende Christoph Strasser kennt man, sensationeller Typ in der Hinsicht, der ja da Rekordsieger ist, also nicht nur, glaube ich, die häufigsten oder meisten Siege hat, sondern auch mit Abstand die schnellste Zeit gefahren ist und so weiter. Dann gibt's Zweierteams, Viererteams und Achterteams, so für gewöhnlich. Und wir sind in einem Zweierteam unterwegs gewesen mit den beiden Athleten Axel Fehlau und Anders Asberg. Liebe Grüße, vor allen Dingen an Anders, der diesen Podcast nicht verstehen wird, der spricht kein Deutsch, aber ganz beeindruckender Kandidat. Habe ich übrigens heute immer noch hin und wieder mal Kontakt zu, tatsächlich, gebürtiger Schwede. Und genau, wenn wir von Schichten sprechen, muss man sich das immer so vorstellen, also beim Race Across America fährt man, also jetzt gerade auch als Zweierteam, die ganze Zeit. Also das Prinzip ist ja damals gewesen, dass wir einen, ja, 2-Stunden-Rhythmus gefahren sind. Also jeder Radfahrer von den beiden fährt 2 Stunden und hat dann 2 Stunden Pause. Und das Ganze dann für eine Woche. So, und so ungefähr war der Ablauf. Und dann arbeitet man quasi, also braucht es immer Supporter für den jeweiligen Athleten in der jeweiligen Schicht. Also so ist ja quasi der Aufbau gewesen. Du korrigierst mich, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle. Aber das, an was ich mich erinnere, ist, es gab eine Tagschicht und eine Nachtschicht. Also, ne, das musste natürlich auch, die Supporter müssen ja wechseln, die müssen ja auch mal schlafen irgendwann. Und dann lief das immer in diesem Zwei-Stunden-Rhythmus. Das heißt, wenn jetzt Fahrer A seine 2 Stunden startet, dann steigt Fahrer B bei seinem Support-Team ins Auto. Dann muss das Support-Team dafür sorgen, dass Fahrer B ja in etwa, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, 60 Kilometer ungefähr, sage ich jetzt einfach mal, also 2 Stunden A 30 Kilometer im Schnitt pro Stunde, in etwa 60 Kilometer vor Fahrer A kommt. In der Zeit, in den 2 Stunden, muss der natürlich alles erledigen, was irgendwie wichtig ist, ne? Hin und wieder mal duschen, was essen, schlafen vor allen Dingen natürlich auch. Und wenn dann diese 2 Stunden rum sind, dann trifft man sich. Und das sieht dann halt auch physisch so aus, dass Fahrer B steht schon an der Straße und wartet. Fahrer A kommt angerollt. Damals war die Regel, die gibt's wahrscheinlich immer noch, dass das Vorderrad des aufhörenden Fahrers das Vorderrad des startenden Fahrers überholen muss. Also man kann nicht einfach sagen, guck mal da hinten am Horizont, da kommt er, deswegen fahre ich schon mal los. Sondern es muss halt so einen aktiven Überholvorgang geben quasi. Und dann kann Fahrer A aufhören und macht dann genau das Gleiche, was Fahrer B vorher die 2 Stunden gemacht hat. So, und dann war das damals, glaube ich, so, dass wir irgendwie, glaube so ungefähr 14 Stunden Tagschicht hatten, wenn ich nicht falsch bin. Und dann ist halt, nach der Tagschicht sind halt die Supporter von Fahrer A und B, es waren immer 2 Leute für gewöhnlich, manchmal auch 3, je nachdem, wo der Physiotherapeut war, sind dann ins Wohnmobil gestiegen und aus dem Wohnmobil raus kam dann quasi die Nachtcrew, also auch wieder 2x2 Leute. Und das Wohnmobil musste dann ja quasi 10 Stunden vorfahren, also sinngemäß 10 Stunden, ich rechne jetzt immer mal 30 km/h, dann ist es einfach, also 300 Kilometer vorfahren, weil dann hat man wieder einen guten Ort gehabt, wo man dann in irgendeiner Form den Schichtwechsel wieder machen konnte.
Du sagst km/h und Strecke und Kilometer, aber Miles per Hour, verschiedene Zeitzonen, da musstest du schon rechnen. Also.
Genau, das habe ich auch gerade gedacht, als ich es gesagt habe. Ne? Das war echt durchaus eine Herausforderung, weil also gerade so das ganze Organisieren bei diesem Rennen, also jetzt auch dazwischen kommt ja noch, was weiß ich, irgendwie einkaufen und dies und das und jenes und Schlafplatz suchen. Ich erinnere mich dran, dass wir auch für die Crew gab es irgendwann mal, ich erinnere mich an eine Dusche in der Woche, die ich gehabt habe, weil man einmal irgendwie so ein Hotelzimmer gemietet hatte, wo man dann auch getauscht hat, die Crews, und dann einmal kurz duschen gehen konnte. Und das klingt jetzt banal, aber wenn man so eine Woche im Auto sitzt, dann weiß man so eine Dusche nochmal ganz anders zu schätzen, als man das eigentlich zu schätzen weiß. Was ist so das, was du verbindest mit dem Rennen?
Also Teamgeist gehört dazu und dass man das Rennen auf jeden Fall irgendwie mental entspannt angehen muss. Also ich war ja noch bei weiteren Vorbereitungen für das Rennen mit dabei oder auch, ich glaube zwei Jahre später war es mit Stefan Schlegel auch da, wo dann viele Sachen extrem durchoptimiert und getaktet worden sind, wo ich jetzt so retrospektiv sage, ey, einfach machen und auch ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen, anstatt da irgendwie jeden Handgriff 8-mal zu durchdenken. Und wir hatten im Vorfeld ja auch viele Workshops so, da gab es ja auch das erste Mal die DI2 und so mechanische Workshops. Wir haben einen Workshop gegeben zu Leistungsabgabe, Energieversorgung, was da wichtig ist und so. Da gab es ja echt einige Sachen. es ist, also es gehört einfach so viel dazu und es ist echt krass, dass das halt, da muss eine coole Crew entstehen, ein cooler Crew-Gedanke, weil das ist ja auch alles irgendwie ehrenamtlich, Freunde, Buddies, der Fahrer, die da irgendwie zusammenkommen, Ärzte, Physiotherapeuten, Radmechaniker, in unserem Fall dann Sportwissenschaftler, das war halt wild, aber krasser Roadtrip, coole Crew, habe ich jetzt ein, zwei Mal gemacht, so, wenn du mich nochmal fragen würdest, nee, mache ich nie nochmal.
Also ich bin auf jeden Fall, ich habe mir das gestern nochmal angeschaut in diesem, es gibt einen Live-Ticker, kann man im Moment verfolgen. Also wenn ihr das jetzt hier hört, dann läuft das Rennen auf jeden Fall noch. Es müsste jetzt so sein, dass so langsam aber sicher die ersten Teams, also gerade die Vierer- und die Achter-Teams, die sind natürlich noch schneller, die kommen jetzt so in Zielnähe. Und der Live-Ticker, kann ich dir jetzt schon sagen, also guck du gleich gerne selber mal rein, falls du es vor 10 Jahren gemacht hast, er hat sich auf jeden Fall optisch technisch nicht verändert, ja? Wahnsinn. Und er war schon vor 10 Jahren ungefähr 15 Jahre zu alt, also ist immer noch so eine Nummer, wo man sagen muss, wenn man denkt, dass irgendwie manchmal der Live-Tracker oder Ticker bei Ironman nicht so richtig gut funktioniert zum Beispiel, dann hat man noch lange nicht den vom Ram gesehen, der ist auf jeden Fall, das ist Handarbeit, glaube ich. Und das ist dann manchmal auch ein kleines bisschen schade, weil ich immer denke so, boah, ich finde es super spannend, das zu verfolgen, weil so diese Renndynamiken, die da stattfinden, sind schon geil. Und ich habe natürlich jetzt gestern, wie gesagt, ich habe ja einen Wissensvorsprung, wir haben im Moment bei Highsize auch einen Sportler, der da am Start steht, und das hat mir gestern jemand aus unserem Team erzählt, und dann habe ich mich da nochmal dran erinnert und habe mir den Live-Ticker nochmal angeguckt und so weiter, und dann wollte ich nämlich auch nochmal. Also erstens habe ich gegoogelt, ob unser Rekord noch steht. Also wir waren damals 6 Tage, 6 Stunden und keine Ahnung, ein paar 9 Minuten oder was. Und zumindest Wikipedia, also ist jetzt, ne, universitär würde man sagen, jetzt nicht unbedingt eine verlässliche Quelle, aber zumindest Wikipedia sagt, dass der Rekord noch steht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das noch so richtig, richtig aktuell ist.
Aber in welcher der 2 Altersklassen genau war das nochmal?
Es gab ja 2 Altersklassen. Also der Rekord war, der Rekord war overall für 2er-Teams, den wir aufgestellt haben. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass mir irgendwann der liebe Kollege Rolf, du erinnerst dich, der damals quasi das, ja, wenn man so will, das väterliche Oberhaupt, sage ich jetzt einfach mal, unseres Teams gewesen ist, dein Crewpartner. Mit dem
Altersdurchschnitt passt mit dem Papa auch ganz gut, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, ihr wart auf jeden Fall auch 2 Generationen und der macht das ja quasi jedes Jahr. Also der wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder da sein, behaupte ich mal fast. Weiß ich nicht, aber genau, und der hat mir, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass es da ein Team gab, was den Rekord abgenommen hat, aber ja, dann weiß man ja auch immer nie so richtig, zählt es jetzt wirklich und wie war jetzt die Strecke und ist die, reicht das dann für Rekordstrecke und so weiter? Egal, also ist ja auch nicht so wild, aber ich sag mal, wir haben den damals gehabt, wir haben das Rennen gewonnen im Zweierteam. Schätz mal den zeitlichen Abstand zum Zweitplatzierten, den wir hatten.
Den wir beide, also den unser Team
also
hatte?
Also unser Team, ne, als Sieger der Zweierteams overall zum Zweitplatzierten der Zweierteams.
Ich erinnere mich an einen sehr schönen Nachbericht, den du mal irgendwann geschrieben hast, wo auch immer der gelandet ist. Aber ja. Es war Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende des Tages und für so ein Ultra-Ausdauer-Rennen kann man sich das immer nie vorstellen. Und die sind, glaube ich, irgendwie vor den letzten 2, 3 Timestations dann doch irgendwie zusammengebrochen oder so. Bis dahin war es halt wirklich Kopf an Kopf und wir waren dann am Ende, weiß ich, 10 Minuten schneller oder so.
Sehr gut geschätzt. Also es waren 25 oder was, aber ich sag mal auf 6 Tage und 6 Stunden gerechnet, ne, wenn man sich das prozentual überlegt, dann war das halt richtig, richtig knapp. Und das war, also ich, den Nachbericht, den suche ich nochmal raus, den finde ich auch noch. Vielleicht stelle ich den einfach mal online. Aber ich erinnere mich dran, dass ich da damals, also ich habe ganz viele heroische Momente, die ich damit verbinde. Zum Beispiel eine Geschichte, die ich gerne erzählen würde. Man fährt durch dieses Battlefield of Gettysburg oder so ähnlich. So eine Gedenkstätte, so ein amerikanischer Militärfriedhof. So. Und da durch diesen Friedhof durch führte die Strecke. Und ich werde nie vergessen, wie das super eng war und wir haben super eng im Sinne von, die lagen weit in Führung nach Tag 3 oder so ungefähr oder 4. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall waren die vor uns und hatten auch durchaus einige Stunden Vorsprung. Und ich weiß noch genau, wie, oder was heißt genau, aber ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, wie wir irgendwann war anders wieder dran, den ich begleitet habe quasi. Und da war der Abstand, boah, ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber ich sag mal sowas wie 2 Stunden oder sowas in der Art oder so 1,5 Stunden, also schon noch weit weg. Und es war durchaus so, ja, ich würde schon im Nachgang sagen, das war schon so mit so eine rennentscheidende Situation. Kriegt man die nochmal und setzt man die auch dann unter Druck und so, ne? Also, weil da war viel Psychologie auch im Spiel. Und dann weiß ich noch genau, dass ich das anders gesagt habe und man muss sich mal überlegen, das ist Tag 5, ne? Also der ist dann 5 Tage lang 6 mal 2 Stunden Rad gefahren. So, also nur um so eine Vorstellung zu bekommen, wie das halt mit der Ermüdung und vor allem mit dem Schlafmangel und so weiter so läuft. Und dann weiß ich noch, dass ich ihm das erklärt habe und wir hatten damals für jeden Radfahrer 2 Räder dabei, ein Rennrad und ein Zeitfahrrad quasi, ne? Also auch schon durchaus ganz gut ausgestattet. Und habe ihm das erklärt und habe gesagt, anders, das ist jetzt hier die Frage, ob wir hier nochmal rankommen, ja oder nein, so ungefähr. Und dann weiß ich, ist er ausgestiegen, hat das Zeitfahrrad genommen und habe ich mir hinterher auch nochmal den Radsplit angeguckt. Das war eine absurde Leistung über die 2 Stunden. Also wie gesagt, ich will es jetzt nicht unbedingt einfach so raushauen, weil ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der ist 300 irgendwas Watt im Schnitt gefahren über 2 Stunden. Also es war wirklich bei einer Schwellenleistung von knapp 380 Watt ungefähr, die er gehabt hat, also nur für das Verhältnis, deswegen schon realistisch. Und Alter, hat er richtig einen rausgehauen. Und dann war das halt durchaus geiler Asphalt auf diesem, in dieser Gedenkstätte. Oh Gott, oh Gott. Und da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern, wie wir durch diesen Friedhof geballert sind, quasi. Und dann weiß ich auch noch ganz genau, dann wurde es halt zeitlich eng hin. Also da wurde es ja richtig dann knapp und wie du sagst, ne, da gab es immer wieder Führungswechsel, mal waren die anderen vorne, mal wir und so weiter. Und ich weiß noch, vor dem Rennen haben immer alle gesagt, die da schon mal waren, so, dass das Race Across America durchaus auch ein Autorennen ist. Da habe ich immer gedacht, Alter, wir fahren da 30 km/h im Schnitt. Was soll daran bitte ein Autorennen sein? Und am letzten Tag wusste ich, was gemeint war, weil du dann ja teilweise, sind wir ja dann in die Nächte reingefahren, also du hattest hier schon Leapfrog, du musstest hinter dem Radfahrer bleiben. Gleichzeitig musstest du ja, hast ja so gewisse Regeln, auf die du achten musst, dass du zum Beispiel hinten keinen Stau hinter dir bilden darfst, ne? Also du musst ja als Autofahrer durchaus die ganze Zeit wachsam bleiben, dass sich hinter dir der Verkehr nicht staut, dass du gleichzeitig aber den Radfahrer supportest und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass das der letzte, keine Ahnung, der letzte Tag war purer Stress. Wirklich, das war purer Stress. Und dann hast du ja irgendwie, keine Ahnung, dein Walkie-Talkie in der Hand. Das Telefon musstest du haben für, du musst ja dann offiziell durchgeben, wenn du so eine Timestation durchfahren hast. Da musst du auf den Radfahrer aufpassen, dass der genug isst und so weiter. Und Wahnsinn. Und ich weiß, dass ich die Party verschlafen habe. Ich weiß, wir sind in Annapolis angekommen. Und dann gab es abends eine Party. Und ich weiß, ich bin in den Bus gestiegen, also in den Camper da quasi, wollte mich kurz hinlegen und bin den Tag nicht mehr wieder aufgestanden. Also weiß ich noch ganz genau. Ich habe auf jeden Fall die wichtigen Teile der Party verpasst. Naja, da warst du vor 10 Jahren, Jonas.
Ja, aber coole Emotionen, die du jetzt so hochgeholt hast bei mir, muss ich sagen. Also ist schon ein Weilchen her. Ja.
Es war eine wahnsinnige, ich könnte Stunden darüber reden, wirklich. Ich verbinde mit dem Rennen wahnsinnig viel. Also wenn nochmal irgendwer das Ram macht und einfach nur Bock hat, drüber zu reden. Ich glaube, ich kriege auch ein paar sinnvolle Sachen noch hin. Also ich erinnere mich an viel, viel Kram, den man halt so gemacht hat, auch in der Vorbereitung und so, was halt auch sportwissenschaftlich echt richtig, richtig gut war. Also das muss man echt mal sagen. So, ich würde heute ein paar Sachen anders machen, keine Frage. Aber das finde ich auch immer noch faszinierend an dem Rennen. Das sage ich auch immer, wie habe ich im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt. Das hat sportwissenschaftlich alles, und zwar wirklich alles, was es braucht. Also von irgendwie Leistungsfähigkeit, ne, wie gesagt, anders damals, so 380 Watt Schwellenleistung, also war ein richtiges Viech mit irgendwie 80 Kilo und das halt mit 10 Stunden Trainingszeit in der Woche. Das werde ich nie vergessen. Also ich glaube, ich habe noch nie mehr quasi aus einem Athleten rausgeholt, als aus 10 Stunden Trainingszeit irgendwie, keine Ahnung was, 380, 390 Watt Schwellenleistung rauszuholen. Leistungsfähigkeit, dann das ganze energetische Thema, Essen und so, ne, so Schmankerl wie, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber wir haben viel Mayonnaise gekauft, zum Beispiel.
Ja, die ganzen Baguettes mit Mayonnaise belegt, ja.
Richtig, genau, es gab immer oft Baguettes mit Mayonnaise, weil du dann ja schon, du hast ja beim Zweierteam schon den Vorteil, dass du halt auch irgendwie normal dich ernähren kannst, ne, weil du halt ja 2 Stunden Pause hast, in denen du eine Pizza essen kannst, als Beispiel. Das machst du jetzt nicht unbedingt, wenn du Rad fährst. Aber das war sicherlich auch so dann das, was die Ernährung im Vergleich zu einem Solo-Starter zum Beispiel zu 100% anders macht. Das muss man ja echt sagen. Mhm. Und ich weiß, es gab sau viele Blaubeer-Muffins, die hat Axel gefuttert und fand die super. Und auch mal Pizza zwischendurch und keine Ahnung, hier anders hat immer, das ist heute noch ein Running Gag hier, wie heißt es, 7-Up?
Nee, Mountain Dew. So?
Mountain Dew, sorry. genau, also quasi wie, ist ja wie Sprite, so ungefähr. Ja. Und es ist immer noch, ist kein Witz, der Running Gag, dass immer wenn ich in den USA bin und ich sehe irgendwie einen Mountain Dew Truck oder sowas halt, dann fotografiere ich den, schicke den anders. Und dann kriege ich immer wieder die Info, dass ich ihn bitte überfallen soll. Und das Zeug mitbringen soll, weil da hat er echt viel von getrunken. Und ja, dann halt auch, ne, extrem viel Hitze, Mojave-Wüste bei, keine Ahnung, wo man sich freut, wenn es nur 46 Grad hat, so ungefähr, ist ja der Gradmesser. Und natürlich auch super viel Höhe, ne? Also man fährt ja da oben bis hier Flagstaff in Arizona und so in den Rocky Mountains. Und das ist dann schon sehr krass. Also ich glaube, der höchste Punkt, meine ich mich erinnern zu können, ist so knapp über 3000 Meter. Ich glaube 3200 Meter oder so roundabout, ja, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt. Wie der Pass hieß, weiß ich nicht. Aber es gab dann diese eine legendäre Abfahrt, weiß ich den Namen auch nicht mehr. Aber weißt du, wo man da so lange dann runter in die Wüste fährt quasi, wo du so in die Wüste reinfährst?
Das ist ja direkt, das ist relativ am Anfang, da wo auch dieses 24-Stunden-Rennen genau stattfindet.
Genau, da wo du auch mal gewesen bist, ne?
Ja, ja, richtig, genau.
Ich habe den Namen vergessen, ja. Irgendwas mit Elevator im Zweifelsfall oder so. Läuft. Ja, cool. So, da, ich wollte nur den Schmankerl nochmal auspacken, weil es jetzt halt gerade läuft. Also wie gesagt, wer Bock hat, einmal hier Race Across America googeln, sich den Live-Ticker ein bisschen angucken. Ich suche mal noch, ob ich den Nachbericht irgendwo in den Annalen meiner Festplatten finde und so. Vielleicht kram ich den nochmal raus. Aber war auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Erfahrung.
Absolut. Und generell ja auch immer viele Deutsche am Start, ne? Also wirklich.
Ja, dies ja auch wieder. Ein Kaufmann habe ich gelesen und auch ein Viererteam hier, Steinberg Coaching, auch ja jedes Jahr dabei, glaube ich. Und auch immer noch, also zumindest habe ich gestern gesehen, wenn ich nicht falsch bin, immer noch Rekordhalter Viererteam Frauen oder sowas in der Art. Oder Vierer Mixteam, weiß ich nicht genau. Aber auch ja, wie gesagt, jedes Jahr sehr erfolgreich dabei. Also ist ja auch echt so eine Community, ne, die sich da, man kennt sich. Also so ja, war es zumindest damals, Bubble, fand ich, ja, ne, dass man so, man hatte die immer gleichen Kandidaten, die da jährlich hinfahren und das Rennen mitmachen. Ja. Toll. Wirklich, wirklich schön. Zeigt auch, wie lange wir schon zusammenarbeiten. Und das war ja noch nicht mal der Beginn der Geschichte, ja, quasi. Was ist deine erste, an was ist, oder was ist das erste Erlebnis, an was du dich erinnerst?
Von uns beiden.
Ja.
Ja, du hast mich irgendwann mal in meinem Bachelorstudium beiseite genommen, oder am Fußballplatz, ich weiß es nicht. Und hast gesagt so, hier, hast du nicht Lust, das nebenbei so ein bisschen zu machen? Und dann fing das ja an, dass ich dich da in den Diagnostik unterstützt habe. Und ja, dann im Zuge deiner Masterarbeit, da fing das dann irgendwie ja alles an, dass ich dann also so der Helferlein 2010 war von dir. Ja, Helferlein ja und Diagnostiken. Und dann fing das ja ja an, so als klassischer Sportstudent, so, ah, okay, Diagnostik, jetzt schon selber machen und nicht nur von hören, dann leicht andere Testmethodik natürlich auch und da so die ersten Berührungspunkte mit Athleten gehabt und ja auch vorher, muss ich einfach zugeben, nichts mit dem Radsport zu tun gehabt, ne? Also das ja fing dann da echt 2010, 2011 alles an über Labordiagnostiken, Zuarbeiten, das Masterarbeitsprojekt von dir. Und dann ja zog sich das so durch. Dann irgendwann die ersten Athleten übernommen, nach dem REM, glaube ich, auch direkt dann. Und mit denen dann eingestiegen in das Coaching. Özdaler nie selber gefahren, aber viele darauf vorbereitet auf jeden Fall.
Und so auch fing mal gewonnen das an als Coach.
Als Coach auch ne mehrfach gewonnen, schmück, ja.
Schmück, ich wollte gerade sagen, schmück dich ruhig mal mit den Lorbeeren ja damals.
Liebe Grüße, Laila Orenos.
Ja, ja. Genau, auch sehr stark, ja.
Auch, glaube ich, zwei oder dreimal hintereinander, ja.
Ja, irgendwie so. Erinnere ich mich auch noch gut dran, dass die dann auch jedes Vorbereitungsrennen da teilweise gewonnen hat, ne? Irgendwie ja hier den Mondseemarathon und den, keine Ahnung, wie die alle hießen. Beeindruckend, ey, das war schon richtig stark. Und das war 2010, das erste Mal on Tour sind wir, also man muss dazu sagen, wir kannten uns schon vor 2010. Wir kennen uns schon, bevor wir volljährig waren quasi. Wir kommen nämlich fast aus dem gleichen Dorf. Wobei ich schon gerne die Abtrennung hätte, dass ich finde, dass Rüthen nicht zum Sauerland gehört.
Ja, aber Kallenhardt.
Kallenhardt auf jeden Fall. Ist ganz klar das Tor zum Sauerland. Was ja, wie wir wissen, ungefähr 140 Ortschaften rund um das Sauerland für sich vereinnahmen. Und 140 Ortschaften bestreiten auch, dass die anderen 139 das auch sagen dürfen. Ja. So läuft das ungefähr im Sauerland.
Du kommst doch von der Haar, kommst du runter, Rüthen, also ganz klar Rüthen, Tor zum Sauerland.
Nee, sehe ich nicht. Da ist erstmal noch die Möhnestraße zwischen. So, und dahinter fängt quasi Kallenhardt, also das Sauerland an. Und da kommt, ja, wegen mir auch euer Industriegebiet da, was ihr da habt. Aber ansonsten, das zählt für mich nicht. Eulenspiegel gehört auch zu Kallenhardt und nicht zu Rüthen, nur dass wir es geklärt hätten. Ne? Also
ist, okay.
Ist für mich ein ganz klarer, liebe Suttropper, der Hohenstein gehört zu Kallenhardt und nicht zu Suttrop. Das muss ich dem sagen, der jetzt hier gleich diese Podcast-Spuren abmischen wird, weil der kommt nämlich wiederum aus dem anderen Dorf, eins weiter. Also eigentlich, wenn man so will, sind die Ausläufer des Sauerlands hier heute der Nabel der Podcast-Welt quasi. So sieht es in etwa aus. Ja, genau. Und dann war 2011, warst du mit in Paris oder in Frankreich für Paris-Brest-Paris. Und genau, dann war 2014 das Ram und dann das zweite Mal bist du da gewesen. Wann war das? 2016 dann?
16 dann, genau. 15 beim 24-Stunden-Rennen mit Steffen Schlegel.
Ja, stimmt. Was ja auch irgendwie so eine WM war oder so, ne? Irgendwie die offizielle Langstrecken.
Offizielle Langstrecken.
Ja. WM. Ja, die dann auch auf der Ram-Strecke stattgefunden hat, glaube ich, ne? Zu teilen. Also nicht komplett, aber.
Ja, genau. Nach diesem ominösen ersten Downhill-Part in der Wüste.
Ja, genau.
Deswegen
genau,
im Dezember, kurz vor Weihnachten, glaube ich. Super warm.
Ach jo, stimmt, das war sogar noch im Dezember. Ja, krass. So, und dann war 2014, wir haben das Ram gemacht. Dann war 2015 und dann haben wir angefangen, Aerotests zu machen.
Absolut. Also sind wir so reingerutscht.
Erzähl mir von deinen ersten Erfahrungen, die du gemacht hast beim Aerotesten.
Also ich habe ja, ich glaube 2014 irgendwie mal hospitiert oder so bei einem Test von irgendwelchen Profis damals und 2015 dann das Update mit dem neuen System, wo das dann Ganze ein bisschen einfacher wurde. Also diese Live-Messung, die wir jetzt die ganzen Jahre schon gemacht haben. Und die ersten Erfahrungen, das Buch, was man schreiben könnte, ist auf jeden Fall groß. Also was da dann teilweise alles schief ging, welche Räder da aufgetaucht sind, wie mechanisch man da irgendwie ranklotzen musste und man auf dem weißen Papier angefangen ist und alles das, was man so über Aerodynamik hört oder sich angelesen hat, war ja recht allgemein. Ja, und auch voll auf die Nase gefallen mit tiefer ist schneller und dreimal tief gegangen, das ist immer noch nicht schneller geworden auf der Bahn. Das waren so die ersten Erfahrungen auf jeden Fall.
Ja, und also ich erinnere mich dran vor allen Dingen, dass man so die ersten Leute, die man dann auf der Bahn optimiert hat, da haben wir ja damals, das ist ja auch die Geschichte, die ich heute immer noch sehr gut zu erzählen finde, weil die halt aus auf dem Prinzip Fuß, dass man aus eigenen Fehlern gelernt hat. So. Und den Fehler, den wir damals gemacht haben, weil wir es halt einfach schlicht nicht besser wussten, ist ja gewesen, zu sagen, komm mal auf die Bahn. Und dann hat es das coole Alpha-Mantis-System gegeben. Damals dann oder später irgendwann quasi das Garmin-System. Und das System war ja für die damalige Zeit oder auch ja heute immer noch, muss man ja schon fast sagen, für alle Velodrom-Tests total geil, super. Und hat man sich gedacht, geiles System und jetzt laden wir die Leute auf die Bahn ein, dann perren wir Powermeter und machen Bahngeometrien und dies und das und jenes und dann geht das los. Und ich erinnere mich total gut dran, dass unter den ersten gefühlten 6 Kunden auf jeden Fall 3 waren, wo man dann irgendwelche kleineren Änderungen am Cockpit vorgenommen hat und dann so das ganze System zusammengebrochen ist, weil irgendwie, also nicht das technische System, sondern das System Radfahrer an der Stelle oder Triathlet, je nachdem, weil die Position einfach im Vorhinein so wenig gut war, dass diese Veränderungen überhaupt nicht zu verkraften waren. Und das ist ja dann damals, erinnere ich mich noch gut, der Punkt gewesen, wo wir dann irgendwann sehr schnell überlegt haben, okay, wir können nicht einfach nur hingehen und die Leute ins Velodrom einladen und sagen, komm, wir machen jetzt, so wie du es gesagt hast, ne, hier einfach tiefer und so und dann wird es schon schneller werden oder tiefer und länger und dann ist es schneller. Sondern das war ja quasi so ein bisschen die Geburtsstunde dann für die große Kooperation mit Gebio Meist und Daniel und Lotte und Co. zu der damaligen Zeit, bei denen wir dann die Bikefitting-Labore gegründet haben, so will man es ja, also oder eingeführt haben.
2015, 16 haben wir ja so ein bisschen selber rumprobiert mit dem System und dann kam der Kontakt zu Gebio Meist und wir dann irgendwann festgestellt, okay, das sind halt richtige Zahlen-Nerds im Punkto Bike-Fittings und wir waren ja so die Zahlen-Nerds aus Diagnostik und hast du nicht gesehen und hat dann festgestellt, so ey, das, was sie da machen, ist richtig gut und das funktioniert und gerade so in der Zusammenarbeit. Und dann haben wir uns ja für uns damals gesagt, so ey, das Bike-Fitting-Konzept wollen wir bei uns implementieren, weil ja, meine ersten Bike-Fittings waren ja auch so, ja, Jonas, letzte Woche war ein Bike-Fitting, das hast du auch schon gemacht, mach das auch nochmal so. Und dann haben wir die Leute auf das Ergometer geschraubt, ohne irgendwie selbst den Sattel zu wechseln und da irgendwie Kraftkurven gemessen, was schon Highlight war. Aber Gebio Meist hat das auf jeden Fall nochmal auf ein anderes Level gehoben mit Druckmesstechnik am Sattel, am Fuß, das physiotherapeutische Verständnis da rein, wie der Körper arbeitet, was man beachten musste. Was ich auch zugegeben am Anfang so ein bisschen belächelt habe, so während des Testens, so ob der Sattel jetzt ein bisschen höher oder tiefer ist, ist doch egal, so, aber schlussendlich, wow, also das waren so die Anfänge, wie man da reingegangen ist und bin echt dankbar um die Kooperation, die jetzt schon lange, lange Jahre hält, um das Ganze einmal auf ein neues Niveau zu bringen. Das war dann 2017, wo wir das dann implementiert haben.
Ja, genau. Wir haben das München-Institut eröffnet und gleichzeitig dann quasi die Bikefitting-Labore in München, Köln und Hamburg eingebaut. Genau, ja. Korrekt. Und uns in Hamburg getroffen für einen großen, langen Workshop und so weiter mit allen Mitarbeitern damals. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ja, stark. So, und seitdem, ja, so kann man es ja eigentlich sagen, seitdem bist du hauptverantwortlich für das ganze Thema.
Ja, ich habe mich dann so ein bisschen da reingefuchst, bin dann immer mehr und mehr aus dem Coaching rausgegangen. Bin dann verantwortlich für die Standorte Köln, München, Hamburg gewesen oder bin ich auch immer noch verantwortlich und ja, dann gingen eigentlich alle Aerotests über meinen Tisch. Ich habe dann mal meistens einen Kollegen aus den Standorten genommen, um dann irgendwie in Büttgen auf die Bahn zu gehen oder einen Kollegen aus München, um dann irgendwie in Augsburg auf die Bahn zu gehen und so sind eigentlich alle Tests durch meine oder über meinen Tisch gegangen und insbesondere dann auch die Profi-Projekte dann.
Ja, angefangen, oder ich, ja, angefangen sicherlich nicht, aber ich erinnere mich, dass Katjuscha eines der ersten war, die wir quasi damals positionstechnisch, aerotesttechnisch betreut haben. Ich muss aber gerade sagen, dass ich nicht mehr ganz genau weiß, wann das gewesen ist. War das 2000?
Das war vor 16, der Kooperation 17? Mit Gebiermeis, genau. Also es war, glaube ich, genau. 16, ja, das war mit dem Wechsel von Toni Martin zu Katjuscha. Und kurz darauf sind wir dann zu denen auch ins Trainingslager geflogen. Das war auch unser erster Alpha Mantis Einsatz im Trainingslager. Und die erste Radrennbahn, die ich neben Augsburg und Büttgen auf meine Bucketlist packen konnte.
Oder so, und wie viel hast du davon gesehen? Von Radrennbahnen? Zähl auf. Augsburg, Büttgen hatten wir. Katjuscha war Valencia.
Valencia, Mallorca. Mhm. Dann war ich in Milton, Kanada mit Cycling Canada. Dann Los Angeles, USA Cycling und auch Leine. Kurzer Gedankensprung zurück nach Europa. Alkmaar. Mhm. Alkmaar und Apeldoorn. Mhm. 9. Aigle in der Schweiz.
Ich wollte gerade sagen, irgendwas
und
war in der Schweiz
Gränchen
noch.
Gränchen.
Ja.
Haben wir auch noch. 11.
Warst du mal in Italien auf einer Bahn? Hier Monte Chiari oder so?
Nee.
Noch nicht, ne?
Ja, tatsächlich.
Ja, okay. Ja gut, 11 Velodroms reicht auch erstmal völlig aus. Welches war das Schönste? Also wirklich jetzt einfach so das Schönste?
Ich finde das in Los Angeles sehr beeindruckend. Also sehr viele internationale Flaggen von der Decke hängen. Cooler Spirit, so klassisch amerikanische Sportstätte. Richtig, richtig cool.
Ja, kann ich mir vorstellen. wird ja in 4 Jahren dann auch wieder ein großes Thema sein, wenn die nächste Olympiade in Los Angeles stattfindet. Ja,
stark. Wo ich eigentlich auch drauf gefreut habe, UCI Eigler, ist ja irgendwie da, sitzt der UCI, dachte, geil, das wird das Velodrom. Ist nur ein 200 Meter Velodrom und unser System hat ja immer so ein paar Tücken, was so WLAN-Konnektivität und so angeht. Komplett verbaut der Kasten, super schlechten Empfang gehabt, so will ich nicht nochmal hin.
Ja, völlig okay. Okay, dann hat das nur 200 Meter. Welches war das dann noch? Augsburg hatte was?
Augsburg hatte 200 Meter.
200 auch. Und die normalerweise hast du 250, ne?
Genau, klassisch sind die 250 Meter Bahnen. Ist auch angenehmer zu testen, weil du bei den Geschwindigkeiten halt immer später in die Kurve kommst, ne? Bei 200 Meter fliegst du ja sozusagen von Kurve zu Kurve. Und ja, ich sehe da jetzt nicht so viel Unterschied bei den Velodroms, aber es war super witzig, mit so den Bahnsprintern zusammenzuarbeiten, die dann auch mal in Bütgen waren, die USA-Mädels, die dann sagten so, hier, Turn 4, Jonas, da ist irgendwas falsch, da passiert irgendwas. Ich so, keine Ahnung, so. Ist die Geometrie der Bahn? Ja, da rutsche ich mal so ein bisschen, also habe ich einen anderen Anpressdruck oder so. Die anderen Fahrerinnen bestätigen das auch und dann dachte jemand so, okay, vielleicht ist das der Grund, warum die Hobbyathleten auch in der Kurve meistens die Linie verlassen. So, selber nicht drauf gekommen, aber.
Na gut, die werden ein paar Bahnen schon getestet haben bei sehr hohen Geschwindigkeiten.
Absolut. Ja.
Und hilf mir nochmal kurz, USA und Kanada, ich meine, das waren beides mal dann die Nationalteams?
Genau, das war jeweils das Endurance-Track-Team, also Vierer Mannschaftsverfolgung. Einmal in Kooperation auch mit Gebiomais zusammen mit Cycling Canada und dann selbst heraus von uns dann USA Cycling Team.
Zu denen du heute immer noch einen guten Draht hast, ne?
Zu den Jungs auf jeden Fall, ja. Das klappt richtig gut. Die geben immer noch Feedback, fragen ein paar Sachen nach. Interessanterweise, die Bubble ist ja auch super klein. Der Trainer von Cycling Canada, der damals das Projekt auch angestoßen hatte mit Gebiomais und uns, der wiederum ist jetzt der Trainer von USA Cycling. Also da gab es einen Wechsel im letzten Jahr und der ist da jetzt auch wieder neu am Start.
Das wusste ich auch nicht. Okay, stark. Sehr, sehr gut. So, und jetzt müssen wir natürlich nochmal über Lionel sprechen, weil den letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, da warst du quasi noch nicht da, sondern stand es kurz davor, weil wir haben im Oktober aufgenommen, keine Ahnung, also 1-2 Tage nach Hawaii, oder?
Ja,
also nach dem Rennen.
Genau.
Genau. Und dann bist du ja auf dem Rückweg in Los Angeles vorbeigeflogen.
Ja, jeder weiß, dass Lionel sehr wenig, also er mag es einfach gar nicht zu reisen. So, er will einfach nicht weg. Und das war so die einzige Option, da so den Startschuss zu machen. Und der war irgendwie super wichtig, um einfach so Vertrauen zu ihm aufzubauen, dass er weiß, was wir so machen. Das, was wir können und ihm da so eine Richtung zu geben, weil er auch viele andere Leute hat, mit denen er irgendwie draußen Tests gemacht hatte. Und ja, wir wollten das dann einfach mal einmal gerade rücken und hatte dann so ein paar Special Parts dabei, mit denen wir das Rad optimieren konnten. Es fehlte leider immer noch so ein bisschen was an Spezialequipment, um den Switch ganz zu hinzukriegen, aber zumindest haben wir ihn aufs Triathlon-Rad bekommen und zumindest haben wir das Cockpit so vorbereitet, dass auch ein Canyon-Cockpit und kein markenfremdes Cockpit auf dem Rad irgendwie funktioniert. Und hat dann doch nochmal ein bisschen gedauert, aber schlussendlich ist er dann doch nochmal geflogen und zu uns gekommen.
Ja, was dann gewesen ist, jetzt hier Mitte Mai, sowas um den Dreh.
Korrekt, korrekt. Irgendwie seine Verletzungspause so ein bisschen genutzt, um dass er da einfach mal ein bisschen reisen kann. Kenin war auch ganz froh, dass er Athlet mal nach 5 Jahren Vertrag irgendwie ins Headquarter gekommen ist. Hat er vorher auch nicht geschafft. Auch interessant. Und dann haben wir wirklich mit kompletter Unterstützung von Kenin alle Special Parts irgendwie da gehabt, um das Ganze dann einmal ganz rund zu machen. Und ja, ein beeindruckender Test, ein beeindruckendes Ergebnis auch, mit dem er ja auch sehr öffentlich umgeht. Kann man ja auch ein bisschen offener drüber sprechen, dass so roundabout 30 Watt gespart worden sind bei 45 km/h. Jetzt muss man mal wirklich aufdröseln, woher die auch kommen. So. Also das ist jetzt nicht nur meine Fähigkeit, sage ich vorsichtig. Aber ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Test oder sehr spannende zwei halbe Tage hatten wir mit ihm.
Das, was man schon so raushört, und das würde ich gerne mal ein bisschen rausarbeiten, weil ich glaube, dass das für die Leute da draußen auch irgendwie wichtig ist. Ich meine, wenn du jetzt nur die Geschichte von Lionel erzählst, dann ist das ja schon alleine, also ich war ja am Anfang beteiligt noch bei dem Prozess, so dieses Zueinanderkommen. der Prozess alleine hat er jetzt schon ein Dreivierteljahr ungefähr an zeitlicher Komponente vom ersten Kennenlernen bis hin zum Beispiel zum Aerotest in Bad Wörishofen. Und jetzt gibt's ja garantiert Sportler, mit denen du noch viel länger zusammenarbeitest. Was würdest du sagen, sind so die, also du musst jetzt nicht unbedingt einen Namen, ja doch, du kannst die Namen nennen, aber was sind so die Sportler, mit denen du so am längsten irgendwie schon unterwegs bist auf dem Gebiet?
Am längsten eigentlich so Daniel Beckegaard, Danina Bleimel, eigentlich sogar noch länger. Die ist ja schon
und
sehr,
den,
sehr lange bei uns.
Gib den Leuten mal eine Vorstellung vom Zeitfenster. Von was für einer Zeit reden wir?
Also Dani Bleimel bestimmt schon seit 2016, 17 dürfte die, glaube ich, auch den ersten Test gemacht haben.
Ja.
Und dann eigentlich so Anfangszeit ein bisschen mehr öfters getestet, gute Positionen gehabt, dann nochmal Schwierigkeiten gehabt, auch aufs neue Rad zu kommen, gerade wenn du so eine spezifische Position hast, so ein Radwechsel, auch brandintern sehr schwierig. Aber jetzt durch den Fahrradwechsel auf Scott ist sie dann auch nochmal zu uns gekommen, dann nach Bad Wörishofen in den Windkanal. Das sind dann nur noch kurze Einstellungen, ne? Also wenn ich jetzt hier rede, so wir testen irgendwie mit einem Athleten zwei Tage, wie mit Sam Laidlow oder so, zwei ganze Tage, dann ist das, weil wir da einfach noch viel reinstecken, viel tüfteln. Wohingegen, wenn sich die Position gesetzt hat, sag ich mal, der Arbeitsaufwand auch immer weniger wird, weil du immer nur noch kleinere Kontrollmessungen hast. Also Beispiel Daniel, wie gesagt, seit 2016. Daniel jetzt auch schon 4 Jahre, ich bin mir gar nicht genau so sicher, aber auf dem Switch auf das neue Canyon ja auch, da angefangen und am Anfang auch noch richtig viel rausgeholt über Positionsoptimierung im Labor durch anderen Sattel und andere Potenziale. Da steht jetzt auch nochmal was an, was in der Terminierung ist eigentlich. Und ansonsten auch viele Tests mit Sam Laidlow gemacht. Also auch so ein Phänomen, der ja in kürzester Zeit extrem viele Tests gemacht hat. Ich hatte ihn 2x2 Tage auf der Radrennbahn plus jetzt 2 Tage im Windkanal, sind schon wie 6 ganze Testtage und
innerhalb von einem halben Jahr.
Ja, ja, genau.
Also, damit die Leute eine Vorstellung haben. Also nicht innerhalb von 3 Jahren, ja. Sondern
und
ja.
Also das sind so die Zeitfenster, mit denen man dann zusammenarbeitet. Und ich starte eigentlich auch jedes Gespräch mit dem Athleten oder gerade mit dem Profiathleten auch immer so, ey, pass auf, wir fangen jetzt hier an. Das ist mir super wichtig, dass du es einmal gehört hast. So, wir fangen jetzt hier an. Das ist ein Startpunkt. Ich bin immer für dich da, melde dich, frag nach, stell Rückfragen. Was ich halt ungern möchte, ist eigentlich so, dass du jetzt dann irgendwie auch wechselst oder zu anderen Leuten gehst. So, das ist halt viel Effort, den man da reinbringt und ich habe da eine Idee hinter, die ich mit dir gemeinsam entwickeln möchte und dann die Veränderung angehen möchte. Weil was immer schwierig ist, so wenn dann die Athleten teilweise dann wechseln, weil andere Leute haben einfach eine andere Idee oder eine andere Philosophie dahinter, was ja auch völlig fein ist, die auch funktionieren kann, um Gottes Willen. Ich bin ja nicht der Erhabene oder so. Aber den Weg will man irgendwie gemeinsam gehen, die Leute wiederholen, neu abholen und das Ganze weiterentwickeln und nicht jetzt irgendwie im ersten Test da alles auf einmal machen und feststellen, so, das ist jetzt irgendwie eine schnelle Position, aber fahren kannst du es halt nicht. So,
ja.
Das ist eigentlich mal ein ganz gutes Beispiel, wenn man solche Leute öfters wieder sieht, wo man kleinere Stellschrauben drehen kann, man sich angepasst hat und wo man die Sachen einfach immer nochmal neu durchtestet, ne?
Und ja auch, also sich zum einen ja immer wieder Herausforderungen ergeben. Also, keine Ahnung, du hast es eben gesagt, Radwechsel ist der Klassiker, Sponsorenwechsel, aber auch ja Sponsorenwechsel bei jedem anderen Teil. Also jetzt mal ehrlich, aber wenn du als Profiathlet einen neuen Anzug bekommst, dann muss der getestet sein. Das geht gar nicht mehr anders. Also da ist die Wahrscheinlichkeit ja so groß, dass du auch irgendwie, also entweder natürlich Potenziale erschließt, super, oder halt auch eine Menge verlieren kannst an sinngemäß Leistung oder an reduziertem Luftwiderstand. Und deswegen muss das ja eigentlich gemacht sein. Und das, was ich da interessant finde oder was ich auch immer wichtig finde, dass die Leute das draußen so ein Stück weit verstehen. Ich meine, das, was du da eigentlich tust, ist auch irgendeine Form von Coaching, halt jetzt aber auf Positionsebene. Aber das enthält die wichtigsten Bestandteile, die so ein Coaching halt auch hat, ne? Also erstmal grundsätzlich irgendwie eine, auch ja, eine Form von Beziehung, die geprägt ist von Vertrauen und Commitment und Co. für die Sache. Und ob das jetzt in puncto Training so ist oder in puncto Ernährung oder in puncto Sitzposition, ist ja zweitrangig. Aber da gehört ja auch ganz viel Kommunikation und so weiter dazu. Sonst würden die Leute nicht wiederkommen, immer wieder, auch über einen längeren Zeitraum und natürlich auch den Vorteil haben, dass du die ganze Historie halt schon kennst. Also, dass das für dich leichter wird am Ende oder dass, so wie du es gesagt hast, eigentlich nur noch Kontrollmessungen sind, liegt ja daran, dass die diesen ganzen Weg schon mit dir gegangen sind. Ne? Wenn da jetzt jemand Neues käme und wiederum eine neue Idee hätte, dann wird es halt schwieriger, irgendwie diesen Weg nachzuvollziehen. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, auch für die Leute da draußen. Und am Ende, ich meine, mit einem Hobbysportler ist es ähnlich, würde ich jetzt sagen. Also selten bucht jetzt ein Hobbysportler in einem halben Jahr sechs Testtage im Velodrom oder im Windkanal, aber vom Coaching-Prozess, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist es ja vom Prinzip her gleich.
Absolut, also auch denen gebe ich das mit, ist das Gleiche. Da ist es teilweise sogar so, dass man sie theoretisch öfter sehen könnte, weil die Positionsveränderungen, die man im ersten Fitting macht, ja teilweise radikal oder radikaler sind, weil die dann sich noch gar nicht so an die Zeitfahrposition gewöhnt haben, wie ein Athlet, der da irgendwie mehrere Stunden in der Woche richtig viele Kilometer schrubbt oder eine eingefahrene Position über die Jahre entwickelt hat. Es sind ja auch viele Einsteiger bei uns oder Neulinge, die zu uns kommen, wo wir auch gröbe Hand anlegen, wo im Nachgang ein bisschen kommuniziert wird und wo auch aus der Ferne mal Schritt 2 dann empfohlen werden kann, ohne dass er das Labor sieht. Und dann sagt so, ey, das fährst du jetzt erstmal, melde dich mit einem Feedback, nur wenn du nicht meldest, kann ich dir auch weiterhelfen. Und dann überlegt man so, nächste Zeitpunkt zum Saisonwiedereinstieg, Ende der Saison. Oder wenn man halt ja das clever anstellt und früh dran ist, dann irgendwie im Winter anfängt und im Frühjahr dann Schritt 2 schon macht oder so, um dann einfach optimal vorbereitet sein. Und dann reicht es halt auch einmal im Jahr. Und jetzt rede ich nicht von einem Aero-Test oder so, ne? Also es geht einfach so um Kontaktstellenmanagement, wo man sich die Kontaktstellen anguckt, Sattel, Fuß, Cockpit, Haltungsschulung, also die Zeiten, wo man viel über Cockpit-Einstellungen rausholt, sind halt auch vorbei, sondern es geht halt mehr so um Haltungsarbeit, Haltungsschulung, ne? Nicht ganz aktiv oder so, aber trotzdem so ein Gespür dafür zu bekommen, wie man sich auf dem Rad platzieren soll. Und da muss das Cockpit halt einfach so von den Maßen im Sinne von Überhöhung, Breite, Länge gut vorbereitet sein. Und da muss sich der Athlet halt einfach reinfinden. Und wenn er diese Haltungsarbeit gut umsetzt, so, dann gilt es halt dann auch wieder, das Cockpit anzupassen. Und entweder kann man das über so ein bisschen Feedback auch dann und die Notizen, die wir uns machen, aus der Ferne machen, so okay, dann ist jetzt der Schritt, das Cockpit mal 10 mm länger zu stellen oder so. Oder man hat so gesagt, so ey, dann nimm den Weg auf dich, komm noch mal ins Labor oder komm auch mal für eine kurze Stunde in den Windkanal, um irgendwie ein, zwei Sachen durchzutesten, um die Fragen zu klären, dann ist fein. So, und das ist jetzt nur positionsbezogen gesprochen, das ist gar nicht so, was das ganze Equipment angeht, ne?
Ist Sitzposition optimieren im Bikefitting-Labor und oder Aerotesten im Velodrom oder Windkanal heute einfacher als früher oder vielleicht auch aufgrund der mehr Möglichkeiten, gleichzeitig aber sowas wie, weiß ich nicht, UCI-Richtlinien und Co. oder ist es eher schwieriger geworden?
Es ist schwieriger, mehr Watsch zu finden. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also früher war sehr, weil die Athleten einfach selber schon gut optimiert hinkommen, ne? Also auch die Standard-Specs der Räder, da ist ein guter Sattel drauf teilweise. Das Cockpit ist ergonomisch erstmal gut eingestellt. So, die Athleten sind einfach auch viel pfiffiger, was das ganze Thema angeht und so. Trotzdem ist es dann eben so, da im Labor das nochmal gerade zu ziehen. Das sind dann teilweise nicht große Veränderungen oder so, gerade bei denen, die sich da irgendwie echt gut drum gekümmert haben. Aber es ist immer so, nochmal so 2, 3 Sätze aus dem Windkanal mitzugeben, was so die letzten Tests ergeben haben, die Haltung wirklich mal durchzugehen und auch einfach mal eine Messfolie drauflegen und schauen, wie sich der Druck da und da äußert einfach, ne? Oder welche Kraftübertragung man hat. Aber es ist schwieriger, mehr Watt zu finden, aber die Einstellbarkeit, die ist halt deutlich größer geworden. Also ich erinnere mich wirklich an erste Tests auf der Radrennbahn Cervelo P3, wo wir halt Spacer und Bremsleitungen durchknipsen mussten und der Athlet danach zum Radladen gehen musste, um die hydraulische Bremse neu zu verlegen und du da ewig lange rummontiert hast. Ne? Klar hat man jetzt immer noch so seine Favorites, wo es mal schneller und kürzer geht als bei einem Cockpit, was immer noch eine Farce ist, aber auf keinen Fall so schlimm wie früher. Auch so manuelle Schaltung, stell dir vor, du willst die Extensions wechseln, ja, hast auf der Bahn gar nicht gemacht. Das war ja auch damals der Grund, warum wir so Testboliden hatten, ne? Um mal irgendwie Schwank aus der alten Zeit zu erzählen. Da haben wir die Leute halt auf Räder gesetzt, die sehr modular sind, sowas wie ein Fitbike quasi. Da konnten wir uns einmal frei bewegen, was so Einstellungen, Überhöhungen etc. angeht und das halt recht zügig, um mehr Zeit aus dem 4-Stunden-Slot zu ziehen, anstatt eine Messung zu machen und danach 1,5 Stunden das Cockpit umzubauen.
Mhm. Weil aber ja wahrscheinlich auch die ganze Industrie in puncto Einstellbarkeit und Co. auch dazu gelernt hat, weil das Thema Bikefitting und Aero-Optimierung irgendwie in den letzten 10 Jahren immer mehr zum Ding geworden ist.
Genau, das ist einfach pfiffige Ingenieure, die ganzen Systeme sind ausgeklügelter, du hast ja keine innenverlegten Züge mehr zum Schalten, das ist eh alles elektronisch, wireless oder halt mit einem Kabel, aber ist jetzt nicht so, ja, es wird einfach alles da auch optimiert und der Kontakt zu so Bike-Fittern wird, glaube ich, auch mehr und mehr gehört, das könnte auf jeden Fall deutlich mehr sein, aber ja, wir sind da eigentlich immer so positiv, was da so auf den Markt kommt, an neuen Cockpits, neuen Einstellungsmöglichkeiten. Und ist jetzt nicht so, dass unser Job dann auch wegfällt, ne? Das auf keinen Fall. Aber das wird alles smoother und feiner. Die sind gut eingestellt, die meisten Räder. Und es ist auch ganz oft so, dass sie mit einem aus dem Karton ausgepackten Rad hinkommen und da wenig Probleme haben. Und dann geht's halt darum, ne, die Feinheiten zu finden. Ne? Aero-Optimierung, Potenziale suchen. Ja.
Ich mache noch mal kurz ich ziehe noch mal die Parallele zum Coaching im Training. Das ist auch so, wo ich heute sagen würde, wenn ich mich an meine ersten Coachings erinnere oder die ersten auch teilweise Auswertungsgespräche von Diagnostiken, da war ja erstens das Thema Powermeter. Weiß ich nicht. Jeder zweite vielleicht, wenn es hochkam, hatte eins. Heute, also kann ich mich, also wüsste ich jetzt nicht, ob von den High-Size-Sportlern noch jemand ohne Powermeter unterwegs ist, aber da wird es nicht viele geben, ich vermute keinen. Und gleichzeitig würde ich da heute auch sagen, die Leute sind auf jeden Fall klüger geworden. Vielleicht, also jetzt mal, soll sich jetzt nicht doof anhören, aber man hört ja auch hier, man hat ja Zugang auch zu Inhalten alleine in Form von so einem Podcast und davon gibt es ja noch viele andere, sehr gute und so weiter, wo man ja auch schon mal deutlich viel mehr lernen kann als noch vor 10 Jahren, ne, wo du vielleicht noch Bücher lesen musstest und so weiter. Und so ist es ja mit Aerodynamik auch. Ich meine, du kannst ja dem Lionel zugucken auf YouTube und ein Learning, was du daraus schon mal relativ einfach mitnimmst, ist, rasier dir deine Haxen und spar schon mal ordentlich an Leistung in den Kanal. Ja, du lachst, aber wir haben es alle erlebt. Ja. Wir müssen es einfach so sagen. Und auch das sind ja so kleine Dinge. Ich meine, die kann jeder zu Hause machen. Dafür musst du natürlich nicht in den Windkanal gehen. Gleichzeitig, wie gesagt, wie im Training auch, ne, nur weil ich Leistung irgendwie messbar machen kann und weil ich verstanden habe, dass Intensität ein Thema ist und so weiter und so fort, heißt das noch nicht, dass ich jetzt morgen die Tour de France gewinne und so, sondern alle anderen werden ja auch schneller. Und irgendwann geht's ja logischerweise nicht mehr darum, so wie früher, den Leuten zu erklären, dass Banane vielleicht nicht die beste Rennverpflegung ist, wenn du Kohlenhydrate zuführen möchtest. Heute diskutieren wir halt darüber, wie die Zusammensetzung ist von Glucose und Fructose in den Kohlenhydraten. Aber die, sag ich mal hier, auf Englisch würde es heißen, der Margin of Error, also die Möglichkeit, da einen Fehler zu machen, ist eigentlich ähnlich groß wie früher. Also heute gibt es immer noch genügend Fallstricke, wo man sagen kann, nee, da kann es richtig schief laufen. Und nur weil der Ratschlag ist, pack da viel Fructose rein, heißt das nicht, dass das bei jedem funktioniert. Und so ist es ja in puncto Aerodynamik auch. Ne? Klar würden wir hingehen und würden sagen, naja, mach ein Foto von dir von vorne und dann guckst dir das Bild an und überlegst dir erstmal, wo du deine Frontfläche verkleinern kannst. Also nimm die Ellenbogen weiter zusammen, dies, das und jenes, mach die Schultern zusammen. So weit, so einfach in der Theorie. Aber in der Praxis stellt man dann ja fest, ah ja, okay, dafür fehlt es mir an Mobilität, dafür fehlt es mir vielleicht am richtigen Cockpit und dies und das und jenes. Und dann machen sich die Baustellen auf, oder?
Ja, vollkommen richtig. Und ich meine, das Beispiel, was du mit dem Training bringst, ist eigentlich genau das, was wir ja schon vor 5 Jahren so gesagt haben, wo die ganzen Gadgets auf den Markt gekommen sind, um Aerodynamik draußen zu messen. Ne? Das trifft jetzt auch wirklich ein. Also viele sagen so, ich habe das schon mal durchgemessen, aber mir fehlt halt auch der Ansatz. Ne? Also die Awareness, Aerodynamik draußen im Feld zu messen mit irgendwelchen Gadgets oder Sensoren, ist ja in Anführungszeichen ein Konkurrenzprodukt, was wir nie als Konkurrenz gesehen haben, weil die Awareness einfach für die Aerodynamik steigert. Ja. Und die jetzt auch ankommen und sagen so, ja, mir fehlt aber einfach so der Ansatzpunkt. So, klar kann ich irgendwie einen Helm und einen Anzug durchtesten, was recht einfach objektiv ist, aber Cockpithöhe etc. pp. Ist halt super schwierig, da den ganzheitlichen Blick drauf zu haben. Ne? Und deswegen kommen auch die Leute zu uns.
Ja, gibt's schon so Aerosensoren, wo du sagen würdest, dass die ganz gut funktionieren?
Ich habe leider wenig Erfahrung mit den Sensoren gesammelt. Also ich kriege immer eher so das mit, wo Profi-Teams oder Brands irgendwie mit solchen Sachen arbeiten und habe da eigentlich immer sehr, sehr, ja, nicht so ganz so gute Rückmeldungen bekommen. Also ich habe jetzt kein Tool, was wo ich sagen würde, das würde ich nehmen oder so. Da teste ich die aber auch viel zu wenig durch, so, als das interessant wäre. Und wo sie, glaube ich, mittlerweile auch gut funktionieren und mit dem Alpha-Mante-System dann mithalten können, ist so dann auf der Radrennbahn einfach, weil du halt ein geschlossenes System hast, so, du hast keinen Wind, du hast eine ebene Strecke, du hast einen gleichen Asphalt und ja, draußen ist halt super komplex und dann ist immer noch so mein Kritikpunkt auch so, es sind immer Out- und Back-Tests, die du machen musst bei den Gadgets, also so Freifahren ist halt auch noch so der heilige Gral irgendwo. Out- und Back-Test heißt ja auch immer, wenn du jetzt 3 Kilometer in eine Runde Richtung gefahren bist, dich aufregst und zurückfährst, so, ja, dann bist du das jetzt auch nicht durchgehend in deiner Position gefahren. So, ein Punkt.
Ja, also das Prinzip dahinter ist ja irgendwie, dass man will, dass der Wind ausgeglichen wird, ne? Also das bleibt ja weiterhin die große Unbekannte, dass diese Sensoren, so habe ich das damals verstanden, dass die Sensoren nicht in der Lage sind, irgendwie den Wind klar vorherzusagen. Deswegen funktioniert es auf der Bahn, deswegen geht man auf die Radrennbahn, weil da ist Wind standardisiert, ne? Es ist windstill. Also abseits jetzt von dem Wind, den du selber erzeugst, wenn du die Runden fährst und so weiter. Aber wie gesagt, standardisiert. Und das ist ja weiterhin, glaube ich, das große Problem, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also die haben mittlerweile auch Windsensoren und Windrichtungen, die du mit einkalkulieren, so. Aber jetzt, wo ich jetzt auch die Erfahrung im Windkanal sammeln konnte, mit so, wie das so mit Messungen unter Yaw aussieht, also mit Seitenwinden oder so, wie das Konstrukt des aerodynamischen CXA-Wertes oder CDA-Wertes halt viel komplexer, ne? Jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, so, wenn der Sensor jetzt halt, der Wind kommt ja nicht immer, also aus der gleichen Richtung. Das heißt, so, du kriegst einen ganz anderen CDA kalkuliert, so, keine Ahnung, ingenieursmäßig, ob man das, oder Aerodynamik, ob man das irgendwie nochmal rauskalkulieren kann oder so, aber das wird halt super komplex. Dann hast du unterschiedlichen Asphalt, wo du unterschiedliche Rollwiderstände hast und du misst ja immer die Kraft von deinem Leistungsmesser, die du brauchst, um die Geschwindigkeit zu erreichen. Ist im Windkanal ja anders, wo du eine Waage hast und da immer die gleiche Waage hast und halt nicht auf Rollwiderstand angewiesen bist. So, ändert sich der Asphalt, trittst du mehr Leistung, heißt das, du hast eine schlechte Aerodynamik oder hat der Rollwiderstand den Einfluss, der sich einfach ändert? Und das ist halt ein bisschen komplexer. Und ich finde die Dinger richtig cool, um das ganzheitlich zu betrachten. Ne? Du machst irgendwie ein Bike-Fitting und einen Windkanaltest und nutzt das Tool draußen, um so deine CDA-Werte zu clustern. Also du hast irgendwie deine Race-Pace-Intervalle, die du dir dann im Nachgang anschaust, du hast deine Straße, wo du die immer fährst und schaust einfach so, wie viel Zeit habe ich dann in CDA-Zone 1 verbracht und dann in CDA-Zone 2 zum Beispiel, dass du sowas sagst, wie beim Training auch, so, das waren deine Leistungszonen, so viel Prozent bist du da drin gefahren und so viel da drin, um darüber einfach so ein bisschen diese Positionsstabilität, Positionsüberprüfung zu beobachten und damit so ein bisschen zu spielen. Aber so diese Vergleiche, welche Position ist schneller, welcher Helm ist schneller, tue ich nicht so ein bisschen schwer mit. Aber wie gesagt, auch dünnes Eis. Da ist viel in der Mache, da sind viele Firmen am Arbeiten und mir würde mich nicht wundern, wenn da irgendwann auch so der Durchbruch dann kommt. Ne? Und dann gleiches Prinzip so, den Sensor zu haben ist halt cool, aber so das Know-how musst du halt auch mitbringen, um zu wissen, was du machst. Und ja, diese knapp 10 Jahre, die ich da jetzt schon auf der Bahn bin, da habe ich echt schon so viele Sachen gesehen oder jetzt auch im Windkanal. Die muss man dann erstmal wieder, ja, die muss erstmal aufbauen und die muss dann halt auch wieder passend für den Athleten einfach anbringen. Und wenn du da als eigenständiger Athlet startest, ist es halt schwierig. Aber ey, cooles Spielzeug, kann man sich mit beschäftigen, kann man testen, warum nicht?
Ja. Jonas, jetzt müssen wir nochmal zurück zu Lionel kommen, kurz, ne?
Ja.
Ich erinnere mich an die Situation, also vielleicht nochmal für die Entstehungsgeschichte, weil wir auch eben über hier in Anführungsstrichen Coaching, so habe ich es ja irgendwie genannt, aber haben wir darüber gesprochen, ne? Viel um Vertrauen und so weiter und so fort und das, so vielleicht muss man nochmal einmal erklären, eines der Gründe, warum wir auch mit Lionel arbeiten, ist die, ja, die große Kooperation, so darf man es ja glaube ich nennen, die wir mit Canyon haben, also es ist so, dass fast jeder Triathlet, als auch mittlerweile echt viele Radfahrer, also noch nicht so Team komplett oder also teilweise, ne, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, also Canyon, SRAM, ja, irgendwie nahezu komplett, Alpecin jetzt eher nicht, sondern dann so einzelne Eckpfeiler, aber die dann schon.
Die Spezialisten. Und,
genau, die Spezialisten und im Triathlon ist ja auch fast so, ich meine, da hast du ja auch fast jeden Canyon-Athleten schon mal irgendwie in den Fingern gehabt, Und da rührt das Ganze ja auch so ein Stück weit her. Und mit Lionel, das war ja, ich meine, ich glaube, das kennen die Leute draußen, das war ja nicht immer das Einfachste so auch zwischen Hersteller oder Sponsor, wenn man so will, und Athlet. Da ging es so darum, ja, welches Rad jetzt schneller ist. Da war ja durchaus viel Konfusion einfach, ne? Also ich erinnere mich an das erste Gespräch, was ich mit Lionel hatte, wo Lionel mir erzählt hat, wie viele Aerotests er schon gemacht hat und sowas halt und wo er die gemacht hat und wie er die gemacht hat. Und das war, und das meine ich ganz wertneutral jetzt, das war einfach sehr viel Kuddelmuddel. Und wie gesagt, gar nicht wertend gemeint, sondern da waren, sind wahnsinnig viele Einschätzungen und Meinungen und Ideen und Ansätze und Techniken und so weiter zusammengekommen, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Und ich glaube, das war so eines der Punkte, warum Lionel auch nicht so richtig der hatte keinen Fahrplan, ne? Der wusste nicht, der war so ein bisschen lost irgendwo auch bei diesem ganzen Positionsthema. Und dann ging es ja auch viel um Vertrauen herstellen, so. Und das war der Grund, ne? Da haben wir dann damals gesagt, hey, lass uns doch einfach jetzt gar nicht direkt diese große Hürde nehmen und lass uns doch nicht unbedingt Lionel sofort jetzt nach Deutschland fliegen lassen und dann hier 3 Tage verbringen mit jemandem, den er noch nicht kennt, ne? In dem Fall jetzt vor allen Dingen dann dir. Sondern du bist dann nach L.A. geflogen und vielleicht kannst du mal so ein Stück weit die Leute mitnehmen, so wie dann so, was sind denn dann die ersten Schritte, was macht man denn dann, wie baut man denn dann in irgendeiner Form Vertrauen auf mit jemandem, den du ja vorher auch noch nie gesehen hast, korrigier mich.
Nee, ich habe vorher auch keinen Kontakt gehabt, außer irgendwie E-Mail, 2, 3 Sachen und ich frage dann meistens per E-Mail schon mal so ein paar Vorgeschichten ab oder so oder irgendwelche Sachen, wo ich mich irgendwie speziell darauf vorbereiten soll, gerade wenn es auch um Equipment geht. Aber ich mag es, ob Lionel oder nicht, finde ich es einfach super, so einen sehr privaten Raum zu schaffen in der Zeit, wo man sich mit dem Athleten beschäftigt. Also es geht ja bei einem Aerotest oder einem Bikefitting um was, wo man sagt, ich möchte jemandem helfen, ich möchte jemanden verbessern, es geht um Leistungsverbesserung und es geht da gar nicht darum, so wie bei einer Leistungsdiagnostik zum Beispiel, so der Athlet muss performen oder so, sondern der kann sich ja dem hingeben und dann ist die Frage, wie weit er sich dem hingibt. Also hebt er die Füße und Hände und sagt so, Jonas, hier mach du einfach, du bist der Experte oder gibt es ja viele Rückfragen, ist ja auch viel kritische Rückfragen, warum jetzt so und nicht so, viel Diskussion. Und ich mag es einfach mit einem Einstieg locker anzufangen, was sind so die Ziele, was steht als nächstes an, versuchen auch so das Private dabei nicht zu vergessen. So, er war jetzt mit der Familie da, ne, Nachwuchs und so, sind ja auch trotzdem dahin geflogen nach L.A. Also der muss ja trotzdem fliegen und so. Da einfach so ein seichten Einstieg zu finden, ihm auf der persönlichen Ebene auch einfach abzuholen und dann fangen auch bei Lionel auch so, ja, was ist denn, dann geht's schon direkt darum, ja, was ist denn schneller so, wo soll die Flasche hin oder was ist der schnellste Reifen oder, die Fragen sind eigentlich immer gleich so und dann, ja, erstmal beruhigen, abholen, sagen, ey, das testen wir gerne alles gleich durch, gibt's ein paar Standardantworten. Und der Ablauf ist dann erstmal so, dass ich sage so, pass auf, das erwartet dich heute, wir fangen an mit einem kleinen Interview, Beweglichkeitstest, um zu gucken, wie beweglich du bist, welche Disbalancen du hast, welche Bewegungsmuster du so allgemein ohne das Rad zeigst und dann fangen wir an mit einer Baseline-Messung, die ohne irgendwelche Schulungsgeschichten ist, einfach eine Baseline-Messung, so wie er auf dem Rad sitzt, so wie er sich fühlt, ich schaue mir das alles in Ruhe an. Und spricht dann die Potenziale durch. Und da ist es dann so, dass man da auch schon kommunikativ aufpassen muss, wie man da rangeht. So. Also man hätte auch sagen können, Lionel, du sitzt irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Zentimeter in einem Tretlager. So, finde ich richtig kacke. Machen wir anders. So startest du natürlich nicht, sondern fängst halt an, die Potenziale durchzusprechen, wo wir hinwollen, was so meine Idee ist. Und dann auch immer so, ey, wir testen das durch. Wenn es schneller ist oder sich besser anfühlt, ist gut, aber das ist noch nicht die Position, wie du halt heute Abend hier das Velodrom verlässt, sondern das ist einfach nur ein Test. So, ich möchte schauen, wie du darauf reagierst, wie du auf die Veränderungen reagierst und dann versuche ich mal ganz viel über Feedback zu machen. Das ist bei vielen Athleten auch gut, dass ich einfach abhole und mitnehme. Ich natürlich trotzdem die Entscheidung aus meinem Wissen, meiner Erfahrung als auch dem Messsystem dann auch treffe. Aber dann gibt es auch Athleten, die einfach super feinfühlig sind, die sagen so, ja, aber jetzt hier ist ein Millimeter anders und hier und da. Da muss man auch mal aufpassen, wie man mit denen umgeht oder wie man solche Sachen einfach hinnimmt oder gar nicht weiter drauf eingeht. Aber Lionel war da einfach super cool offen. Das, was mich gewundert hat, so im Vorfeld, kennt man ihn ja aus Social Media. Also kennt man die meisten Athleten ja, aber ich habe halt im Vorfeld gedacht so, okay, unaufgeräumt, so ein bisschen durcheinander so, aber der ist super klar, also super konkrete, ja. Fragen gestellt, so Ja. Auch Messsystemtechnik, wie funktioniert das, wie setzt sich der CDA zusammen, was fließt da alles mit rein, warum machen wir es jetzt so und nicht so, und das sind einfach berechtigte Rückfragen so, und da einfach offen, transparent abholen, eine gute Atmosphäre schaffen, die wird immer automatisch besser, wenn der Test auch gut funktioniert, viele Watt gespart werden, das ist halt auch klar.
Klar.
Aber auch wenn es halt nicht so ist, dann auch einfach auf die Sachen konzentrieren, die gut sind. So, ey, wir müssen dieses Rad jetzt nicht nochmal komplett neu überdenken, so, das ist ein schnelles Setup. Du hast jetzt hier nicht irgendwie 10 Watt gefunden, aber damit können wir arbeiten, das sind die nächsten Schritte und so weiter und so fort. Ne? Aber ja, das war so die Begegnung mit Leinen und auch mal so ein bisschen links und rechts gesprochen, wie sowas abläuft, sag ich mal vorsichtig.
Ich finde den wahnsinnig wissbegierig, und das Problem, ich versuche das jetzt so wertneutral wie möglich auszudrücken, aber das Problem ist dann in so einer Sportart wie im Triathlon, dass da natürlich auch eine Menge Ideen sind, die man vielleicht aufgreifen würde, wenn man sehr wissbegierig ist, egal in welchem Bereich, Position, Training, Ernährung, dies, das und jenes, aber halt auch eine Menge halbgarer Meinungen vielleicht dann manchmal irgendwie da sind, ne? Und wenn man da erstmal jede Meinung aufnimmt und das ausprobiert und feststellt, okay, das hat nicht funktioniert. Ich meine, bei Lionel war ja auch ernährungstechnisch schon alles dabei, von ich habe hier zu wenig gegessen im Rennen, dann habe ich zu viel gegessen, dann habe ich das Falsche gegessen und so weiter und so fort, und deswegen war das dann so und so. Aber ich bin 100% bei dir. Schon das erste Telefonat, in dem der mir erklärt hat, was der alles schon gemacht hat, das hat er mir erklärt, weil der genervt war, dass das noch nicht so richtig funktioniert hat, obwohl er schon so wissbegierig und gut an die Sache rangegangen ist. Und er hat das durchaus sehr, sehr gut gemacht. Und auch als wir uns getroffen haben im Mai, ne, ich erinnere mich an das Abendessen, also ich kam nicht aus dem Reden raus, weil ich in der ersten Stunde ungefähr 28 Fragen von Lionel beantwortet habe zum Thema Training und Coaching und wie das denn läuft und überhaupt und was ich denn von Low Carb Training halte und wie ich denn die Zusammensetzung bei dem und dem Gel finde und so weiter und so fort. Wahnsinn, fand ich schwer beeindruckend. Also war richtig, richtig cool. Ich liebe den Mann, der ist klasse. Jonas, dann bist du zurückgeflogen von L.A. Ich kann mich noch an dein Feedback erinnern von den Tagen mit Lionel. Was glaubst du, wie deins war? Kannst du dich noch erinnern?
Ich war auf jeden Fall zumindest zufrieden, dass ich die Grundsteine gelegt habe in puncto Position, Cockpit, Auswahl und wie das weitergehen kann bei ihm, und habe gedacht so, boah, da ist aber echt noch viel Arbeit, die wir trotzdem tun müssen. So, das war so mein Resümee, glaube ich.
Weil? Was an viel Arbeit hast du da quasi gedanklich mitgenommen?
Ja, so dieses Erklären und trotzdem auch noch so Überzeugungsarbeit leisten im Puncto richtige Weg, Cockpit und so weiter und so fort. Weil das Ganze war ja auch trotzdem unter dem Stern so, welches Fahrrad, welches Cockpit. So, das waren ja schon so Fragen, die der Sponsor Kenny auch so ein bisschen mit da reingeworfen hat. Aber ich stelle mich da immer auch sehr als neutrales Bindeglied hin und sage so, ey, was Kenyon da so sagt, ist mir fast egal so, dem Athleten gegenüber, und gucke, dass wir erstmal nur schauen, das, was dich weiterbringt, und dann müssen wir es nachher mit Kenyon passend kommunizieren, weil wenn die feststellen, so, ey, da sind so und so viele Watt, die irgendwie flöten gehen durch ein Fremdteil oder ähnliches, dann, ja, bemühen die sich ja auch, ne?
Das finde ich bei denen echt schwer beeindruckend, also das habe ich auch schon ganz, ganz oft gedacht, wie schwer beeindruckend ich das finde, was die auf dem Sektor dann alles noch an Zusatzleistung, an Zusatzmaterial und so weiter und so fort irgendwie liefern, ne? Also wie sehr die dann auch gerade vor allem jetzt hier im Profifeld noch irgendwie Dinge möglich machen. Ich habe das gestern noch gehabt, ohne jetzt, sonst schweifen wir ab, aber noch ein langes Meeting gehabt, wo es um unterschiedliche Radtypen ging und die passende Radauswahl für bestimmte Rennen und so weiter und so fort. Und da steckt wahnsinnig viel Entwicklungsarbeit für eine einzelne Sportlerin, für ein einzelnes Rennen drin. Und ganz ehrlich, das sind so Sachen, die müsstest du nicht mal machen. Ne? Wenn du hervorragende Räder lieferst, ist das schon gut heutzutage. Aber das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Das ist ja bei Lionel quasi genauso. Also ich weiß nicht, wie viele Canyon-Mitarbeiter da waren, aber ich würde sagen 3. Als Lionel bei uns war? 2 auf jeden Fall. 3 eher. Ich weiß nicht mehr. Egal. Sehr gut. So, und dann hast du deine Arbeit gedanklich mitgenommen. Wie ging es dann weiter? Wie ist es dann abgelaufen, dass das Lionel zu uns gekommen ist und dass du die Arbeit dann noch umsetzen konntest? Hat es dazwischen noch Kommunikation gegeben und so weiter?
Was war denn das Resümee, was ich gemacht habe dir gegenüber?
Dass du sinngemäß mir erklärt hast, dass der Junge durch die durchaus vielen Veränderungen, die der schon gehabt hat, halt auch einfach relativ, ich weiß nicht mehr, also so hast du es natürlich nicht gesagt, aber ich versuche es mal irgendwie anders wiederzugeben, so wie ich es verstanden habe, halt auch relativ festgefahren ist in seiner Position. Also alles andere als flexibel. Es ging um sowas wie Nachsitz, so. Und jetzt, du bist es ja gewohnt, Veränderungen im, wir reden ja immer, wenn wir über Veränderungen sprechen, dann muss man sich das ja so vorstellen, wir reden ja vom Millimeterbereich. Ne? Also man würde ja, oder wenn ich dich jetzt fragen würde, wie oft du bei einem Profisportler in den letzten 5 Jahren die Satteleinstellung um mehr als 20 Millimeter verändert hast, also egal ob jetzt Nachsitz oder Sitzhöhe oder sowas, dann, also sag du es mir, aber das wirst du an maximal einer Hand abzählen können, vielleicht auch gar nicht gemacht haben. Gar nicht gemacht haben. So, und ich erinnere mich bei Lionel daran, dass die Veränderung, die der halt durchlaufen hat in den letzten Jahren dann vorher, die so gravierend waren, dass man sich ja irgendwie auch das so vorstellen muss, korrigier mich bitte, aber irgendwann versucht der Körper sich ja so zwangartig an sowas anzupassen, dann lebt man halt vielleicht auch einfach damit, dass der Sattel jetzt gerade, keine Ahnung, viel zu weit hinten ist, viel zu hoch ist, viel zu tief ist, was auch immer was. Und dadurch zwingt man sich ja irgendwie in so eine Position und das, was du quasi gesagt hast auf dem Rückweg, war schon, also auch so, wie du es gerade gesagt hast, da ist noch eine Menge Arbeit drin und auch, dass so, ja, einfach auch die, sag ich mal, Beweglichkeit, die Flexibilität, aber jetzt gar nicht mal einfach nur stumpf, keine Ahnung, die ischiochorale Muskulatur, sondern eher so des Gesamtkonstrukts durchaus darunter gelitten hat, dass der wahnsinnig viel Veränderungen die letzten Jahre vorgenommen hat und sich immer wieder in irgendwas zwängen musste, wollte, sollte, keine Ahnung was, was aber vielleicht dann gar nicht so das Richtige war. Und du mir sinngemäß erklärt hast, dass du, keine Ahnung, den Nachsitz auch locker um 4 Zentimeter verändern kannst und da passiert beim CDA-Wert quasi gar nichts, weil der sich dann einfach anders auf das Fahrrad setzt. Also weil nicht der Körper reagiert als Antwort auf die Veränderung und der so reagiert, wie du dir das wünschst, sondern der da, ja, dann einfach, keine Ahnung, wenn man den Nachsitz verändert, der halt 4 Zentimeter weiter hinten auf dem Sattel sitzt und gar nicht, vielleicht auch dann in der Situation durch die vielen Veränderungen nicht unbedingt immer feinfühlig genug ist, um zu merken, dass das jetzt hier gerade was ganz, ganz anderes ist und sowas. So, das war so sinngemäß dein Feedback. Ja, also ein wenig, ich will es gar nicht negativ ausdrücken, aber du bist jetzt auch nicht nach Hause geflogen, hast dir gedacht, geil, das wird ein Selbstläufer. Da werde ich im Mai mal locker 30 Watt sparen. Sondern das kam ja dann schon auch, also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber da würde ich jetzt schon behaupten, dass dann diese Masse an positiven Veränderungen schon auch ein bisschen überraschend kam.
Ja, also 30 Watt bei 45 km/h zu sparen bei einem Profi ist, also wenn du mir das vorher sagst, sage ich so, ist nicht möglich so. Also wo soll das halt herkommen, ne? Und deswegen ja auch vielleicht das gleich mal so ein bisschen aufzudröseln oder so, oder ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber ja, es war einfach so, wo ich dachte so, wir haben echt alles ausprobiert. Ich habe alle Tools, die ich so in meinem imaginären Koffer hatte, ausgepackt. Haltungsschulung, Cockpit-Veränderung, die möglich waren. Aber da passiert halt nichts, ne? Und ja, dann sind wir im Nachgang wie immer noch in Kontakt geblieben und dann ging es ja auch um Canyon-Teile, die zu ihm sollten und geliefert worden sind. Es kam das ein oder andere Rennen, er ist aber trotzdem noch mit dem anderen Cockpit gefahren, weil das Canyon-Cockpit auch einfach langsamer war, muss ich auch einfach zugeben, ne? Das war einfach langsamer, so wie wir es getestet hatten, hatten aber auch ein paar Teile nicht da, die gefehlt haben und dann ging es halt um diese Terminierung und das halt den von da hinten hier rüber zu kriegen, ist halt ein Riesen-Act. Ja. Also dann ging es halt so, das ist das Fenster, dann müssen wir springen, dann haben wir irgendwie Termine verschoben und dann kam keine Rückmeldung, dann kam das mit der Rippe dazu und dann rief Canyon an, so, ey, wäre aber echt cool, wenn sie mich hinkriegen würden. Ich so, ey, müssen wir mal gucken, ob das auch sinnvoll ist, ne? Also wir können jetzt nicht den Jungen da mit 100 Watt im Windkanal treten lassen mit einer kaputten Rippe und das ist nicht seine Position. So, und dann ging das dann doch irgendwie recht kurzfristig, wo es ihm auch besser ging und wir uns auf eine Wattzahl geeinigt hatten, die er fahren kann, die irgendwie sinnvoll ist und so. So dass dieser Trip dann Gott sei Dank auch stattgefunden hat. Und wie gesagt, im Vorfeld immer mal wieder in Kontakt gewesen, so wie ich mir das dann auch eigentlich wünsche, um da im Blick zu bleiben, was da einfach passiert. Ist ja dann auch erfolgreich in die Saison gestartet. Da war es einfach gut, ihn da zu haben, unter Laborbedingungen auch wirklich erst ins Bike-Fitting-Labor zu gehen, die Basics nochmal durchzutesten, das Rad nochmal auszumessen, hat er irgendwie selber nochmal was umgestellt. Und dann einfach so diesen Wechsel auf das Canyon Cockpit durchzuführen mit den Teilen, die ich dann mit Canyon und Jens dann irgendwie vorbereite, die wir dann brauchen. So durchgehen, welche Optionen möchte ich mit ihm testen, dass es dann auch da ist, welche Verkleidung etc. pp. Gibt es, sodass das alles vor Ort ist. Und dann haben wir das auch so ein bisschen Freestyle erstmal im Bikefitting-Labor gemacht, das Cockpit angepasst, wo wir gesagt haben, so fühlt er sich gut, so kann er treten, das dann ganze biomechanisch überprüft. Und sind dann in den Windkanal gegangen und die ersten Läufe waren erstmal irgendwie zwei Baselines aufzeichnen mit seinem Original-Cockpit, dann das Wechsel auf das Canyon-Cockpit. Und das war dann auch nicht, wer weiß, wie schnell er. Ich glaube, es waren 2 oder 3, vielleicht waren es 3 Watt oder so. Aber das Cockpit wussten wir, dass wenn wir das Cockpit installieren, haben wir halt weitere Optionen durch verschiedene Flaschenpositionen, Verkleidung und so weiter und so fort, um mehr rauszuholen. Und auch da nochmal das Beispiel bei ihm, die 30 Watt sind nicht dadurch gekommen, dass wir irgendwie Höhe und Länge und Neigung geändert haben und da irgendwie 15, 20 Watt gefunden haben, sondern am Ende sind wir mit dem neuen Canyon Cockpit, wo was irgendwie 3, 4 Watt gespart hat, sind wir einfach nur höher gegangen, weil er eine zu aggressive Position aus einem anderen Windkanaltest, den er inzwischen gemacht hatte, wo er drin war, zu uns gekommen ist, konnte das Cockpit 2 Zentimeter hochstellen. Bei gleicher Aerodynamik heißt am Ende immer weniger Ermüdung in Position, mehr Kraftübertragung auf dem Pedal, besserer Lauf im Anschluss, so wenn du es so durchspielst oder deklinierst. Und das zeigt auch nochmal so, dass durch die normale Einstellung halt gar nicht so viel zu holen ist. Ne? Also summa summarum, lass es irgendwie dann 5 Watt vielleicht gewesen sein, die wir da geholt haben. Nur durch die stumpfen Cockpit-Einstellungen wie Neigung, Breite, Länge, sage ich jetzt.
Was aber, also es klingt jetzt so einfach, aber die Arbeit, um an den Punkt zu kommen, dass man sagen kann, jetzt optimiere ich das und habe noch, und das ist ja das, was du so in so einem Nebensatz eben gesagt hast, schaffe mir dann vor allen Dingen auch noch die Flexibilität, habe die Position nicht zu aggressiv, der kann die also auch halten und so weiter und so fort. Das sind ja wahrscheinlich schon fast die wichtigeren Teile, oder?
Absolut, die sehe ich immer. Ich versuche sie auch deutlich zu kommunizieren, aber wenn dann nicht eine Wattersparnis hintersteht an so einem Testtag bei einem Athleten, dann vergisst er die das. Also dann ist das so, ja, ist halt nett so, aber das wirklich passend rüberzubringen, dass es halt trotzdem der Mehrwert dieses Testaufwandes ist, dass man am Ende vielleicht auch nichts gespart hat, aber biomechanisch da optimiert ist, ja, das ist immer die biomechanische Seite, die ist halt nicht ganz so sexy wie die Aerodynamik.
Ja. Vielleicht noch irgendwie das Gespräch hatte ich auch vor ein paar Tagen, als es um diesen Flaschenhalter ging, den hinterm Sattel, den man jetzt immer öfter mal gesehen hat. Und da hatte ich 3 Leute, die den getestet haben im Windkanal. Und da war immer so ein Müh drin, also vielleicht mal 1 Watt, 2. Und alle 3 haben mir bestätigt, dass wenn man da hinten die Flasche aber greifen will, dann bricht man sich die Rippen quasi oder verrenkt sich den Rücken und so weiter und so fort. Dann habe ich auch dann immer gesagt, ja, das ist der Teil, den die Leute dann, der wird nicht unbedingt nach außen getragen. Man sieht, da ist ein neuer Flaschenhalter und cool, der sieht ja auch erstmal aus wie ein Spoiler und so, super. Aber in der Praktikabilität, da scheitert es dann. Ne? Wenn man vielleicht nicht gerade, keine Ahnung, die Körpergröße von einem Jan Frodeno hat, der irgendwie auch ein paar längere Arme hat und so weiter, ne? Und da vielleicht ein bisschen besser dran kommt. Aber das sind natürlich alles dann so Punkte, die man in dem Zusammenhang immer bedenken muss. Ja. Wenn du nochmal Lionels Aero-Test nimmst, deklinier mal einmal in Schlagworten durch, was so der Testablauf gewesen ist. Also, dass die Leute einen Eindruck bekommen, keine Ahnung. Es geht los mit Cockpit, dann mit, weiß ich nicht, oder wegen der Cockpit-Höhe und so weiter und so fort. Hau mal die Schlagworte raus.
Also, wie gesagt, wir fangen immer an mit irgendwie einer guten Baseline-Messung und da auch gerne 2 Messungen hintereinander weg, damit man einfach sicher ist, dass die Baseline stimmt, dass der Athlet sich so ein bisschen an das Fahren auf dem Rollentrainer gewöhnt, an den Aufbau, ne, dass wir eine gute Baseline machen, an der wir uns immer orientieren. Und auch da vorweggegriffen, so, man vergleicht das halt immer mit der Baseline am Morgen, so, ne? Also da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, wenn es um so Wattverbesserungen, die sich so aufsummieren, das muss man zwischendurch mal relativieren. Deswegen zieht man zwischendurch immer mal bei den Profiathleten auch mal ganz gerne so zwischen Baselines, damit man weiß, ob da ein Drift drin ist, er sich immer besser an das Fahren, immer tiefer in die Position legt oder nicht. Beim Hobbyathleten vergleichen wir es eher immer zu Anfang, versuchen da, wenn die Zeit da ist, auch zwischen Baselines zu ziehen. Weil nur mit einer guten Baseline hast du halt auch nachher irgendwie gute Daten, wo du sagen kannst, was eine Wattverbesserung gebracht hat. Nach der Baseline-Einstellung haben wir erstmal eine Einordnung, wie du CDA-technisch im Vergleich zu anderen Sportlern bist, was Körpergröße, Fahrradgewicht angeht. Wir wissen, ob dein Rad einen Segeleffekt hat, ja oder nein. Haben da auch jetzt schon im Windkanal festgestellt, dass gewisse Anbauteile oder Positionen oder Laufrad-Felgen-Kombinationen zu keinem Segeleffekt führen, was es dann zu untersuchen gibt. Aber wir fangen immer mit den groben Sachen an, weil ne, du bist der Klotz auf dem Rad, der das Ganze langsam macht und da fangen wir an. Und dann ist es so ein bisschen, welche Potenziale das Cockpit hat, und ich möchte mal ganz gerne auch so mit dem Athleten erstmal lernen. Also die erste Veränderung geht auch erstmal in eine Richtung, die vielleicht auch dramatisch ist, zu sagen so, ey, es ist jetzt super einfach, mal eben schnell Länge reinzubringen, lass mal drastisch 20, 25, 30 Millimeter Länge testen, einfach nur zu schauen, wie du darauf reagierst. Wenn du da nicht drauf reagierst, dann gehen wir wieder zurück zu der Länge und gehen in die Höhe rein zum Beispiel. Und dann versuchst du halt eben diese Punkte durchzuarbeiten, wie Cockpithöhe, Cockpitlänge, Cockpitneigung und Cockpitbreite. Da gibt's keine Faustregel, mit der man anfängt. Es ist immer so ein bisschen athletenabhängig, was irgendwie vielleicht auch einfacher zu schrauben ist, aber du hast immer so ein bisschen im Blick, dass du alles auch mal gerne cross getestet hast. Jetzt nicht, vielleicht nicht jeden Schritt oder so, aber ich mache ein Beispiel. Wenn du jetzt die Länge getestet hast bei der Cockpithöhe, dann testest du das Cockpit beispielsweise 2 Zentimeter höher und solltest dann nochmal überlegen, so, wenn ich jetzt nochmal kürzer gehe, ist es denn vielleicht entspannter biomechanisch gesprochen, aber aerodynamisch gleich schnell, dann kannst du auch die kürzere Position fahren. Also es ist schon so, dass irgendwie Länge da immer hilft, so gerade so, was so Haltungsveränderungen im Schritt 2 dann funktioniert, aber man darf es dann auch nicht zu überreizen, und da sind schon extreme Positionen unterwegs so. Aber ey, wenn das draußen funktioniert und das gehalten werden kann, dann bin ich da happy. Aber man darf es auch echt nicht überspitzen. Und nachdem wir das Cockpit gemacht haben, dann ist mal so ein bisschen der Scheideweg zwischen testen wir jetzt Flaschenpositionen, da kann man ganz viel spielen. Testen wir Material wie Helme, testen wir Material wie Anzüge. Und die Haltungsschulung. Haltungsschulung habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man diese Haltungsschulung einbringt, dann kannst du davon ausgehen, dass alle Tests danach, die du machst, nicht gleich und reproduzierbar sind. Also dann verändert er das beim ersten Mal nicht ganz so gut, beim zweiten Mal deutlich besser. Hinten raus vergisst das wieder. Deswegen schiebe ich diese Haltungsschulung meistens immer ganz ans Ende dran, wenn wir das Material durchoptimiert haben. Weil so kann ich sicher gehen, dass er seine Position wiederholbar einfach einhält. Und dann sind die großen Bausteine halt Helme, Anzüge. Da vielleicht auch gesagt, das ist verrückt, wie eng die alle mittlerweile zusammen sind, ne? Also beim Test mit Leine haben wir halt, nachdem wir Cockpit gemacht haben, haben wir auch angefangen, Anzüge und Helme zu testen. Ist online einsehbar. Der Met war jetzt am Ende 4 Watt schneller und es sind auch nur 4 Watt, was für ihn echt groß ist. Aber für einen Hobbyathleten 4 Watt bei 45 km/h sind bei 36 halt nochmal weniger. Und dann irgendwie 390 Euro dafür ausgeben, ist halt auch wieder so eine Sache, ob du das machen willst oder nicht. Und das ist mittlerweile alles echt eng zusammen. Also du musst halt wirklich Glück haben, da einen Helm zu finden oder auch einen Anzug zu finden, der dann halt wirklich mal 8 Watt oder so schneller ist. Das muss gar kein schlechter Anzug sein. Es kann einfach sein, dass der bei dir einfach nicht funktioniert, und mit Glück kannst du einen finden, der dann halt schneller ist. Und es ist wirklich Glück, sag ich mal. Also von den namhaften
oder
Helmen.
Testen.
Oder testen natürlich, genau. Aber Glück im Sinne von, dass er jetzt bei dir funktioniert nicht. Und wenn du sie durchgetestet hast, dann weißt du es halt natürlich.
Ja, klar.
Genau, und wenn wir halt das Material dann gefunden haben, dann geht es halt meistens nochmal in die Haltungsveränderung. Und das ist eigentlich das, was eigentlich am meisten bringt. Also durch die Haltungsveränderung gewinnst du immer gut und gerne irgendwie 8 Watt bei deiner Wettkampfgeschwindigkeit. Das funktioniert echt gut und ist sowas wie, musst du trainieren, kann danach besser werden, gehst du in die Position, versuchst das Brustbein zum Oberrohr zu bringen, versuchst eine gewisse Länge ins Rad reinzubringen, tief zu bleiben, dann sparst du halt ordentlich Watt, und das auch mehr, als dass du zum Beispiel durch eine vermeintliche Cockpit-Einstellung oder auch durch den Helm einsparen kannst. Ne?
Jetzt habe ich dich eingangs gefragt, also erstmal war Lionel dann happy, wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, einfach kurz da YouTube-Video schauen, fand ich, also ich fand es auch echt super produziert und so weiter, war cool, dass Talbot da war und auch vor dem Hintergrund finde ich es schwer beeindruckend, wie der dieses ganze Videogame und so weiter, das YouTube-Ding verstanden hat und so, also Wahnsinn. Immer wieder irgendwie cool und ist tatsächlich seit Jahren mal wieder ein YouTube-Video gewesen, was ich mir sogar angeguckt habe mit Triathlon und Co. Also fand ich echt cool. Jetzt habe ich dich eingangs gefragt, wo du eigentlich heute vor 10 Jahren warst. Wenn du dir jetzt in puncto, egal was, Aero-Testen, Bike-Fitting, Material, was auch immer, was irgendwas wünschen darfst, was so in, egal, 5, 10 Jahren noch, ich sag mal, auf den Markt kommen soll, was noch entwickelt werden muss, was du gerne hättest. Hast du so ein paar Sachen, wo du denkst, das wäre cool, das hätte ich gerne?
Ist doch jetzt hier geheim, oder nicht? Nein, Spaß.
Du kannst ja zumindest mal eine Idee geben. Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die einen Windkanal im Nacken haben, die dann auch Dinge entwickeln können und so weiter. Von daher mache ich mir gerade wenig Sorgen.
Also, schwierige Frage, so was so kommt. Also, ich habe ja das Glück, sage ich mal vorsichtig, durch die Profi-Tests ganz oft irgendwie auch an den einen oder anderen Prototypen dran zu kommen und zu sehen, was irgendwie dann in ein paar Jahren kommt. So, das ist schon irgendwie auch cool, damit zu arbeiten und das schon mal so durchzutesten. Ich bin einfach so ein bisschen gespannt, was so diese ganzen Rahmenentwicklungen, wie das jetzt kommt. So, Villiers hat jetzt ein ganz frisches Zeitfahrrad mit Stefan Küng rausgebracht, so wie sich so Gabelformen und Gabelschafte ändern, wie die funktionieren. Ich finde es gerade super interessant, die ganzen Räder auch unter Seitenwinden zu testen, weil das dann doch nochmal Unterschiede hat, wie das funktioniert und so. Das, also die Lernkurve ist jetzt gerade durch den Kanal und die Möglichkeiten dann gerade nochmal riesig, so, wo ich echt super dankbar drum bin. Da passiert gerade nochmal richtig viel, wie man querdenken kann. Aber was ich mir so wünsche, so, boah, habe ich jetzt gerade nicht so drauf, sag ich mal vorsichtig. Also
völlig okay.
Flexibilität im Rad wäre halt wichtig, dass das so bleibt. Und bei vielen Rädern ist es einfach so, dass das nach wie vor so das Montieren echt schwer ist und nicht alle Möglichkeiten gegeben sind. Ja. Und auch so Kompatibilität untereinander so. Also von Janders Rad zum Beispiel, der hat da Extensions von Pinarello drauf, da passen keine normalen Extensions vom Profile drauf so. Ein Beispiel zum Beispiel. Und
ja, Politik, ne? Also ja, jeder will seine eigenen.
Ja, schon. Aber gerade so im Cockpit einfach viel mehr Möglichkeiten. Gerade stützen sich alle irgendwie auf dieses Flaschengame am Cockpit, wo die Flasche zwischen den Armen liegt und so. Da bin ich gespannt, was da jetzt noch für Regeln vorgeschoben werden oder nicht. Ich hatte jetzt auch irgendwie einige Age-Grouper, die sich schon zurückgemeldet haben, dass irgendein Kampfrichter jetzt gesagt hätte, ja, die darf aber nicht höher als die Extensions sein oder so. Bin ich gespannt, was da einfach passiert.
Ja, zumal du das Problem hast im Triathlon immer wieder, dass es abhängt vom Regelwerk und dadurch, dass das auch immer irgendwie vielleicht manchmal unterschiedlich ist, kann es auch sein, dass du bei einem Ironman startest und keinen interessiert, sondern kann sein, dass du in Rot startest, aber und da interessiert es die Kampfrichter der DTU und Co. Und das ist durchaus eine Herausforderung, absolut. Und ich meine, du kennst das ja, weil du hast täglich quasi mit Leuten zu tun, die sich an UCI-Richtlinien anpassen müssen und ist ja vom Prinzip her genau das Gleiche. Also da ist ja auch, da wird's ja nie langweilig beim Aero-Testen, weil du ja schon alleine jedes Jahr einen Schwall voll Athleten testen kannst, nur wenn du dich an neue UCI-Regeln anpasst. Ja. So, von daher, das kann ähnlich laufen im Triathlon.
Nee, aber wie gesagt, gerade so die Möglichkeiten, da mehr Dinge miteinander kombinieren zu können, mehr Material da haben, das durchtesten zu können. Ich bin gespannt, was in der ganzen Helmbranche passiert. So, da habe ich auch noch mal 1, 2 Sachen gesehen. Wie futuristisch werden die Helme noch? Oder gibt es irgendwann eine Box, wo die reinpassen müssen? Aber auch super interessant, so die Lerneffekte von, ja, alle wollen den Pockhelm testen. Und ich sage so, ja, ist halt nett beim ersten Mal messen. Und dann drehst du den Fahrer einmal nach rechts und wieder nach links. Es kommen wieder ganz andere Werte raus, weil er einfach so positionssensitiv ist, dass du sagst, so, das bringt halt nichts. Und da bin ich gespannt, was da so mit den Helmherstellern kommt, so. Ja, weil die Aerodynamik drückt halt an alle Parts rein. Sei es die Form der Extension, sei es die Helme, sei es die Anzüge, so. Da wird's eigentlich nie langweilig. Und ja, ich bin gespannt und einfach froh, das mal alles so durchtesten zu können. Und habe jetzt nicht das nächste Tool im Kopf, wo ich sage, das müsste man mal entwickeln, um die Aerodynamik zu revolutionieren. Ja.
Ja. Ich würde noch ergänzen, das machen wir irgendwann, fangen wir damit an, wenn wir, ich wollte gerade sagen, Langeweile haben, aber das kann ich, darauf können wir nicht warten, das wird nicht kommen. Aber das ist auch so eines der Punkte, die ich im Windkanal einfach selber wirklich gerne erfahren wollen würde. Das ist so Aerodynamik über Zeit. Also jetzt hast du ja im Windkanal, haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass du halt schon mal realistische Leistungsabgaben haben kannst. Also dass du halt wirklich bei, keine Ahnung, 300, 350, 400, 450 Watt fahren kannst. Und jetzt natürlich in Anlehnung an vielleicht auch sowas wie die spezifische Disziplin. Und vielleicht wirklich auch mal einen Test über Zeit machen kannst. Also jetzt mit Zeit meine ich, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden, um mal zu gucken, was halt auch so Ermüdung macht mit einem und sowas. Und das, da freue ich mich total drauf, habe ich tierisch Bock drauf, das mal zu machen. Wie gesagt, wenn mal ein bisschen Luft ist, dann geht man das mal an. Weil ich glaube, auch da ist noch eine ganze Menge Spiel drin. Also dass wir natürlich schon jetzt, wie gesagt, durch den Windkanal beste Möglichkeiten geschaffen haben, um das so realistisch wie irgendwie nur möglich zu machen, mit Leistungsabgabe, mit Seitenwind, mit Genauigkeit durch den Kanal im Allgemeinen und sowas halt. Aber am Ende werden wir immer wieder vor der Situation stehen, dass wir es in die Praxis umsetzen müssen, ne? Und das praktikabel machen müssen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wenn es dann, ich meine, das ist das, was ich immer wieder denke, habe ich jetzt noch gedacht, hier in Hamburg beim Ironman, wenn du dann an der Strecke stehst und siehst, wie die Leute spätestens in der zweiten Runde auf ihren Rädern sitzen und wie sie ausgleichen und dies und das. Und das ist egal, ob das Profis oder Amateur- oder Hobbysportler sind. Also bitte nicht falsch verstehen. Und ich glaube, da kann noch eine ganze Menge passieren. Ja. Ja,
das sind halt so ein bisschen die Grundlagen auch, ne? Also das sagt man ja immer wieder. Und auch wenn wir da, haben wir ja im letzten Podcast auch schon besprochen, wenn man sich das Rad anguckt, so fallen mir zwei, drei Sachen auf, die halt super einfach zu ändern sind. Und die erreicht man halt ja leider immer noch nicht. Das muss kein teures Bike-Fitting sein oder so, ne? Aber ey, es ist einfach zu empfehlen, da drüber schauen zu lassen, zu den richtigen Leuten zu gehen und wirklich mal auch von Anfang an sich gute Tipps holen, weil so Bewegungsmuster, die schleifen sich ein und sind halt schwer zu brechen. So, das ist einfach echt echt schwierig. Und es muss halt nicht wehtun.
So, schönes Schlusswort. Sitzen auf dem Rad muss nicht wehtun. Vielleicht wird das der Podcast-Titel. Jonas, vielen lieben Dank. Das war cool. Haben wir mit Sicherheit, habe ich beim letzten Mal garantiert auch schon gesagt, nicht das letzte Mal gemacht. Genau, danke für den Einblick. Und ich sag mal allen anderen, bis nächste Woche. Wir hören uns wieder. Ich vermute nächste Woche mit den ersten Antworten zum Q&A-Aufruf. Wir haben schon sehr, sehr viele Fragen bekommen. Das könnten drei Folgen Answers für die Questions werden. Wir werden das mal ein bisschen komprimieren und da eine schöne Folge rausmachen. In diesem Sinne, Jonas, vielen Dank und an alle anderen auch. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Danke, Björn. Bis demnächst. Ciao.
Tschüss.
Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!